Fritz. Podcast. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Im Chat zur Sendung wird gerade gefragt, was kommt eigentlich nach 10? Und es ist verwunderlich, dass das noch nicht rausgefunden wurde, wo doch schon seit Jahren hier am letzten Donnerstagmonat immer diese Erkennungsmelodie läuft. Die bedeutet, es ist Zeit fürs Chaos Radio im Blue Moon. Chaos Radio heißt, der Chaos Computer Club kommt und bringt Leute mit, die möglicherweise über ein Thema erzählen, das irgendwie mit den seltsamen Dingen zu tun hat, die da draußen mit Strom funktionieren. Vielleicht auch das seltsame Internet, von dem alle reden. Ich glaube nicht, das setzt sich durch. Aber darum geht es hier manchmal. Und zu Gast vom Chaos Computer Club ist heute zum Beispiel der Herr Erdgeist. Hallo und guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Und hat mitgemacht den, jetzt weiß ich nicht genau, den Ilf. Hallo, ja. Guten Abend, auch vom Chaos Computer Club.
Hallihallo.
Und den André Meister von Netzpolitik.org, der sich dort viel mit europäischer Politik beschäftigt. Hallo André.
Schönen guten Abend.
Außerdem haben wir noch heute zugeschaltet von weiter Ferne, nämlich direkt aus Brüssel, Kirsten Fiedler. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Und falls es da heute zu Problemen kommt, dann müsst ihr uns das nachsehen, denn wir arbeiten heute mit Raketentechnik. Ihr glaubt nicht, wie schwierig das ist, aber tatsächlich machen wir heute per Voice-over-IP eine direkte Leitung in ein fremdes Land und bringen das dann ins Radio. Das ist für uns vom Oldschool-Radio immer nicht so einfach, aber wir hoffen, dass das gut geht. Aber worum geht es heute eigentlich? Es geht heute um Clean IT. Das ist einerseits so eine Idee, weil immer wieder taucht bei Politikern die Vorstellung auf, dieser ganze Digitalkram, diese ganze Computer, diese ganze Software und vor allem auch dieses ganze Internet, das kann man irgendwie sauber kriegen, das kann man irgendwie ungefährlich kriegen und das kann man irgendwie so kriegen, dass da alle Regeln jedes Mal eingehalten werden. Und im Zuge dessen ist es auch ganz praktisch, wenn wir genau wissen, wer wo was wann macht. Andererseits ist das auch gerade ein konkretes, naja, also was es genau ist, das klären wir heute auch noch. Es ging aber auf jeden Fall durch die Presse, durch die Nachrichten, dass da in der EU irgendwie was besprochen wurde, was diesen Namen tragen soll und ja, was halt ganz seltsame Forderungen stellt, die wir auch an dieser Stelle näher erläutern wollen werden. Ihr könnt, wenn ihr heute hier während der Sendung eine Frage habt oder einen relevanten Gesprächsbeitrag leisten wollt, gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und auch etwas zum Thema beitragen. Bevor wir jetzt aber wirklich damit anfangen, wollen wir doch erstmal klären, worum es eigentlich geht. Also ich habe tatsächlich nur durch meine Timeline bei Twitter und sonst wo gesehen, Clean IT, oh nein, was denken sich die schlimmen EU-Politiker schon wieder aus? André hat ja fürs Blog Netzpolitik auch viele Artikel zu dem Thema geschrieben und kann uns vielleicht am besten erläutern, was genau steht denn in diesem Papier, das diesen Namen trägt? Was wird da gefordert?
Ja, Clean IT ist ein Projekt von Antiterrorbekämpfern von ein paar EU-Staaten, die sich zusammengetan haben und zu meinen, im Internet gibt es viel zu viele Inhalte von Terrorismus und allgemein schädlichen Inhalten. Die haben das nicht so ganz genau definiert, was das eigentlich das Problem ist. Jedenfalls wollen sie mal was dagegen tun und haben in diversen Treffen Leute eingeladen, die irgendwie sich denken, sich mit Internet und Terrorismus auszukennen, die dann einen Haufen Vorschläge gemacht haben, was man denn gegen diesen ganzen bösen Schund im Internet tun kann und das Internet wieder sauber zu kriegen. Und heraus kommt eine Horrorliste an Politikvorschlägen oder auch Vorschlägen, wie man das ganz ohne Politik direkt mit Providern in AGBs zum Beispiel lösen kann, die einmal jeden schlechten Vorschlag, den wir in den letzten paar Jahren schon gehört haben, auflistet und ein paar neue dazu macht. Dazu gehört ein Alarmknopf fürs Internet, dazu gehört die Vorratsdatenspeicherung, die ganz wichtig ist, dazu gehört die Überwachung und Filterung von Netzanschlüssen, dazu gehört ein Verbot auf terroristische Inhalte, was auch immer das ist, zu linken. Dazu gehört irgendwie eine Policies, damit Leute sich im Internet nicht mehr anonym bewegen dürfen, sondern überall ihren klaren Namen angeben können. Dazu gehört die Möglichkeit, dass Polizisten und andere Behörden sich in sozialen Netzwerken tummeln können und sich dort als Personen ausgeben können, um irgendwelche Kreise zu identifizieren und vieles weiteres. Einmal das Sammelsurium an schlechter Internetpolitik.
Jetzt ist das sozusagen da so rumgegangen, hat auch für den also fast schon erwartungsgemäßen Aufschrei gesorgt. Erdgeist, im Chaos Computer Club selber, wie war da die Reaktion drauf? Wurde das überhaupt noch wahrgenommen oder ist es dann eher so, ja, okay, da sind die Leute wieder?
Es ist schön, dass dort sämtliche schlechten Vorschläge mal wieder schön zusammengefasst werden. Man verliert ja auch so ein bisschen den Überblick, was gerade wieder an blöden Ideen dadurch durch die Welt wabert. Und wenn sich Leute die Mühe geben, auch noch von EU-Kommissionen mitfinanziert, solche Listen zusammenzustellen, dann hat man schön mal auf einem Zettel zusammen, welche Baustellen man nicht vergessen darf. Fand ich sehr höflich von denen.
Kirsten, du sitzt jetzt direkt in Brüssel und arbeitest bei EDRI. EDRI, erklär doch mal erstmal ganz kurz, was das überhaupt ist.
EDRI arbeitet quasi auch für den Computerclub, Chaos Computer Club. Wir vertreten hier in Brüssel 32 Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen aus 20 europäischen Ländern und wir arbeiten wie viele Organisationen über Mailinglisten und wir versuchen eigentlich hier alles abzudecken, was unsere amerikanischen Kollegen von der IFF mit über 20 Leuten machen. Wir sind hier nur drei. Und das geht also vom Urheberrecht über alle möglichen komischen Projekte zur privatisierten Rechtsdurchsetzung, Internetsperren, Vorratsdatenspeicherung bis zum Datenschutz.
Und wie ist jetzt sagen dieses Thema Clean IT? Das ist ja bei uns, kam das sozusagen, also ich weiß nicht, ob auch in der Zeitung, habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt, aber auf jeden Fall sagen, im Netz ging es rum. Wie hat euch das erreicht? Wusstet ihr das vorher schon oder habt ihr es auch daher erfahren?
Nein, also wir haben, uns wurde das Dokument ja überhaupt erst zugespielt und wir haben es veröffentlicht letzten Freitag. Und wir sind an dem Projekt eigentlich schon seit 2010 dran.
Mhm. Und kannst du auch nochmal sagen, also was ist da, was findest du das Krasseste daran oder ist es für dich auch nur sozusagen so ein Sammelsurium von schlechten Dingen?
Also es gibt da mehrere krasse Sachen dran. Also erstmal ist es halt eine ganze Liste an wirrer Vorschläge, die, also das Dokument ist 23 Seiten lang. Und das wirklich Schlimmste daran ist eigentlich, dass die EU-Kommission schon seit Jahren versucht, über diverse Projekte halt Unternehmen dazu zu bringen, das Recht durchzusetzen.
Das heißt, dass wir in Zukunft nicht mehr sozusagen eine, also Behörden haben, sondern dass sozusagen die Firmen das selber machen sollen. In welcher Art und Weise stellen die sich das vor? Also wie soll das passieren, dass die Firmen das Recht durchsetzen und nicht mehr die Polizei?
Ja, also wie André eben meinte, das kann durch AGBs funktionieren oder
durch
Internetsperren. Durch allgemeine Geschäftsbedingungen halt. Also die, ja genau. Ich glaube 2010 gab es schon mal so ein ähnliches Projekt und da hat die EU-Kommission ganz speziell Internetprovider, also Service Provider darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten sie zwar nicht dazu zwingen können, zum Beispiel die Packet Inspection einzusetzen und das Internet zu überwachen, aber dass sie gerne freiwillige Maßnahmen einbringen können.
Okay, also sagen in die AGBs wird reingeschrieben, ihr dürft nichts Böses mehr tun. André hat dazu etwas?
So ungefähr. Der Ansatz von Clean IT ist ja eines sogenannten Private-Public Partnerships, in dem sich die Strafverfolgungsbehörden direkt mit Internetfirmen zusammensetzen und dann gemeinsam auf kurzem Dienstweg diskutieren, was man denn alles gegen die schlimmen Dinge im Internet machen können, um dann, wie es in dem ersten Dokument, was wir veröffentlicht haben, hieß, nicht legislativ Vorschläge zu machen, wie man zum Beispiel Leuten in AGBs, das ist ein großer Ansatz, verbieten kann, bestimmte Sachen mit ihnen, Services, die die Firmen anbieten, zu machen, was natürlich für beide Seiten den Vorteil hat, das geht viel schneller, man muss das umständlich über irgendwelche Gesetze und womöglich noch Parlamente und Öffentlichkeit gehen in so einem Entscheidungsverfahren, was aber auch genau der große Kritikpunkt daran geht. Wenn dieses Dokument Grundrechtseingriffe vorschlägt, dann ist das nicht mal einfach so auf einem kurzen Dienstweg zwischen Strafverfolgungsbehörden und Providern zu machen, auch wenn das leider immer mehr in Mode kommt. Gab ja schon vor kurzem ein Beispiel, dass Microsoft in seiner neumodischen Cloud-Wolke Nacktbilder von Usern entfernt, die aber irgendwie professionelle Fotografen sind und Models fotografiert haben. Aber dass das ein amerikanischer Konzern ist und da irgendwie zu viel Haut beim Filter angeschlagen ist, wurde sein ganzer Account gesperrt und seine ganzen Daten gelöscht. Solche Sachen können passieren, wenn in AGBs drin steht, du darfst dieses oder jenes nicht.
Jetzt habt ihr erzählt, dass es bei Cleanartikel sagen, dass der Ansatz war Terroristenbekämpfer. Jetzt wäre das ja die erste Initiative zur Einschränkung des Internets, wo es dann tatsächlich dabei bleibt, dass es nur um das eine Thema geht. Sind da möglicherweise hinten dran noch so andere Dinge passiert? Also sowas wie, man könnte ja vielleicht auch die File-Sharer gleich mit...
Ja, das große Problem ist, dass Cleanart nie definiert hat, was denn nun eigentlich der Terrorismus ist, den man da bekämpfen will. Irgendwie waberte das dann von Terrorismus zu der illegalen Benutzung des Internets und so weiter. Und in einem Dokument haben wir gefunden, Terrorismus kann sein Tierrechte, Linksextreme, rassistische, religiöse, rechtsextreme, separatistische und alle anderen terroristischen und extremistischen Organisationen und Einzelpersonen.
Das Problem bei Terrorismus ist, dass jede der gängigen Definitionen da draußen immer so weit gefasst ist, dass eigentlich auch 90% aller lupenreinen Demokratien mit unter diese Terrorismusdefinition fallen würden in engster Auslegung. Deswegen drücken sie sich halt immer darum, den Begriff Terrorismus mal in irgendeinem Gesetz ordentlich zu definieren.
Also sollte jemand in Bayern zum Beispiel fordern, dass der Freistaat doch endlich mal selbstständig wird von der BRD, wäre das möglicherweise auch schon ein Terrorist und könnte dann... Okay, gut. Ja, das ist sehr schön. Jetzt wollen wir heute länger und ausführlicher, also erstmal dann darüber sprechen, ob das Ganze politisch machbar ist in der Art und Weise, wie es vorgeschlagen wird und dann auch, wie es überhaupt zu diesen ganzen Vorschlägen kommt. Ich würde aber tatsächlich gerne nochmal wissen, was Sie da fordern. Genau, eine Verständnisfrage muss ich noch stellen. Die Packet Inspection, von jedem, der es noch nicht gehört hat, nochmal ganz kurz erläutert.
Die Packet Inspection bedeutet, dass an den Schaltstellen im Internet, wo einmal die Pakete durchgehen müssen, sei es bei deinem ISP, also bei deinem Internetanbieter, oder bei Firmen, die so riesengroße Computer rumstehen haben, wo die Pakete dann verteilt werden, dass die mit ziemlich effizienter Technik in alle Pakete einmal reinkicken und nicht nur auf die Verkehrsdaten, also nicht mehr gucken von wo nach wo, sondern wirklich auf die Inhalte versuchen, Pakete zusammenzusetzen, wieder zu Verbindungen, um eine grobe Übersicht zu bekommen, was denn da drin abgeht. Und dann nach dieser Inspection meistens Filterregeln, Shaping-Regeln oder Notifikationen an Bedarfsträger zu vermitteln.
Also wenn da zum Beispiel einer sozusagen große Mengen an hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentationen teilt, dann kann man das möglicherweise sagen, die Bandbreite ein bisschen einschränken.
Nein, dem gibt man dann mehr Bandbreite, weil der hat ja wahrscheinlich dafür eher noch bezahlt. Wenn er aber eher aus dem Internet sich hochauflösende Hollywood-Dokumentationen ohne zu bezahlen angucken möchte, dann wird er dann gerunterdrosselt.
Oder man kann halt auch sozusagen überwachen, was da sozusagen für eine Art rumkommt. Ich will, jetzt haben wir schon nachgefragt. Nee, Quatsch. Falt. Immer schön beim Thema bleiben. Technische Realisierbarkeit, also Deep Packet Inspection, das ist ja was, das taucht immer mal wieder auf. Das können die Provider überhaupt. Ist denn dieser Clean-IT-Katalog, wenn man den jetzt sozusagen als Vorlage nehmen würde und einfach einen Techniker ransetzt, ohne erstmal ohne die Politik zu diskutieren, ließe der sich umsetzen? Also ginge das oder werden da auch Sachen gefordert, die es eigentlich gar nicht gibt?
Es kommt drauf an, was man jetzt noch höflich als Internet bezeichnen würde. Also du kannst natürlich irgendjemanden das Internet auf CD in seinen Computer reinschieben und sagen, du kannst alle HTML-Dokumente, die jemand gesichtet hat, die hier auf dieser CD drauf sind, jetzt klicken mit deinem Browser, sieht ein bisschen aus wie Internet und wäre halt theoretisch möglich.
Aber zum Beispiel einer der Vorschläge, die mir ins Auge gefallen sind, sind soziale Netzwerke sollen nur noch mit dem realen Namen, also der realen Identität benutzt werden können. Gibt es dafür überhaupt schon sozusagen eine technische Vorlage, wie man sowas machen will?
Die E-Mail.
Erklär mal kurz, für alle, die das nicht kennen, ist ja noch nicht so verbreitet, der Dienst.
Noch nicht. Die E-Mail ist so ein... es soll so ähnlich wie E-Mail funktionieren, aber... dann nicht wie E-Mail. Man muss vorher sich mit seinem Personalausweis bei der Post so eine Mailadresse abholen und danach kann man dahin einigermaßen verschleiert, rechtswirksame Dokumente sich schicken lassen. Das Blöde ist, wenn man sie da erstmal hingeschickt bekommen hat, kann man sich nicht mehr rausreden, man hätte sie nicht bekommen, weil man hat sie ja bekommen. Und dort hängt aber dein Name mit dran. Und das heißt, dass du dann entweder den Postbeamten, bei dem du dort irgendein Ausweisdokument, dein Lichtbildausweis vorgelegt hast, ihn davon überzeugen kannst, dass du das bist, oder kriegst keinen anonymen oder keinen pseudonymen Zugang zum Internet.
Ich stelle also fest zu sagen, es wäre dann in Zukunft so, man kann sich nicht mal eben in einen neuen Account für den Tumblr-Log klicken, sondern müsste dann immer sozusagen den Hersteller
Nee, doch, man kann sich bestimmt auch einen neuen Account da in einen Block klicken, aber da hängt dann am Ende immer noch dein Name mit dran.
Ja, der muss ja erstmal irgendwie verifiziert werden, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal Post hin und her schicken.
Oder nein, du würdest dann einfach signiert wahrscheinlich die E-Mail losschicken und dann würde dann...
Verstehe. Gut, André, du hattest dazu noch was?
Ein anderer Vorschlag, der in diesem Dokument steht, sind Filter von beim Upload zu Internetdiensten oder auch in Firmennetzwerken, wobei dann noch ein Zusatz drin ist, dass Anbieter, die Filter zur Verfügung stellen und verkaufen, dann auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass die auch richtig funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Filter installiere und der filtert eine Seite aus Versehen nicht, dann könnte ich dafür haftbar sein. Die logische Konsequenz wäre natürlich, dass Filterhersteller nicht Seiten auf eine schwarze Liste stellen, eine Blacklist machen, sondern andersrum, dass erstmal das Internet sperren und dann nur die guten Sachen whitelisten. Und das wäre dann tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, kein Internet mehr, sondern eine Art AOL oder europäisches Online.
AOL-Aktien sollen ja gerade tierisch gestiegen sein, habe ich gehört.
Ja, so wie Facebook.
Wieso seitdem Windows 8 aussieht wie AOL?
Nee, es ist nicht so. Ich habe das noch nicht gehört irgendwie. Also so Facebook verliert, Google verliert oder steigt nur so gering und AOL hat irgendwie 120% zugelegt. Das gibt mir ein bisschen zu denken. Jetzt ist ja meine Vorstellung von jemand, der als Internetbetreiber arbeitet oder so eine Software programmiert, wenn der jemand ankommt und sagt so, bitte bau doch mal so ein kaputtes Internet, dann würde ich mir an den Kopf fassen und sagen, nee, will ich nicht. Wie reagiert denn die Industrie da drauf? Gibt es da Sachen? Kirsten, weißt du da vielleicht was?
Also ich glaube, die EU-Kommission ist ziemlich begeistert von Microsofts Upload-Filtern, also was sich Foto-DNA schimpft. Und
Also ist es gar nicht so, dass die Politik etwas fordert und die Industrie jetzt sozusagen sich die Hände reibt, weil sie damit Geld verdienen kann oder total erschreckt ist, sondern die Idee kommt eigentlich aus der Industrie?
Das ganze Clean IT-Projekt ist so, dass da ein paar Beamte, eben Antiterrorbekämpfer, sich hinsetzen und denken, was können wir denn gegen den bösen Content im Internet tun? Laden dazu einen Haufen Internetfirmen ein, was die denn für Möglichkeiten vorschlagen, was sie denn selbst tun könnten. Und die allermeisten Firmen, die in den letzten Runden mit dabei waren, waren eben solche Hersteller von Filtersoftware, die dann gedacht haben, oh, es gibt hier ein Geschäftsmodell, ich kann meine Software verkaufen. Dementsprechend sind dann auch deren Vorschläge in den Papieren gelandet.
Also das ist dann, die Firma sagt dann nicht sozusagen, oh mein Gott, ich soll euch einen Filter bauen, wo ich jede einzelne Webseite erlauben muss, wird doch viel zu kompliziert, sondern die sagen, das mache ich euch gerne, das ist nämlich tierisch aufwendig und dann kann ich viel Geld nehmen, von wem auch immer.
Genau.
Erstmal muss ich diese Explorationsstelle ja selber tragen. Das ist meistens nicht so schwer. Da kannst du jemanden einstellen, der geht rum, liest die ganzen Ausschreibungen der EU und dann bekommt er dafür die Firma Kohle ran, die dann Projekte durchspezifiziert, die dann so ungefähr da drauf passen. Und bevor die Firma damit Geld verdient, reicht es ja, wenn die Stelle, die sie damit besetzen muss, dass jemand da rumgeht und sich diese Projekte ausbaldowert und irgendwie den richtigen Topf bei der EU dafür ausfindig macht. Solange die nicht rote Zahlen schreibt, ist ja so eine Person erstmal nicht verschwendet für so eine Firma.
An welcher Stelle sind wir jetzt? Sind wir jetzt gerade da sozusagen?
Du fragtest, ob Firmen sich dann die Finger lecken. Und ich sag, dass die müssen sich erstmal noch nicht die Finger lecken, sondern machen so ein bisschen Landschaftspflege und kriegen die Stelle dann auch noch bezahlt von irgendjemandem, der sich dann damit EU-Recht...
Man verdient sozusagen als Firma, die sozusagen Internetzeug programmiert oder herstellt, schon damit Geld, indem man einfach solche Vorschläge unterbreitet.
Ja.
Ja, und okay. Das große Problem, denke ich mal, sind hierbei auch noch die Kriterien, um überhaupt an EU-Fördergelder im Sicherheitsbereich zu kommen. Weil die sind nämlich ziemlich unklar und ich glaube, in einem im aktuellen Verordnungsentwurf zu Fördergeldern im Sicherheitsbereich steht zum Beispiel drin, dass dazu alles gehört, was irgendwie dazu beiträgt, das Unsicherheitsgefühl der Bürger abzubauen.
Ich kann gerade nicht mehr so richtig folgen. Vielleicht fangen wir dann doch einfach mal von vorne an. Und zwar möchte ich da noch die Frage stellen, es wird ja in den Leuten, die darüber geredet haben, wird ja Clean IT auch mit ACTA irgendwie in einen Topf geworfen. Wenn man zumindest André das gefragt hat, dann sagt er so, hat den Kopf geschüttelt, so nein, das ist was völlig anderes.
Nein, nicht ganz.
Okay, erklär doch mal den Unterschied. Also wo ist es dasselbe und wo ist es ein Unterschied?
Gemeinsamkeiten gibt es, dass sowohl Clean IT als auch ACTA keine originären Veranstaltungen der Europäischen Kommission oder der EU sind. Clean IT hatte zwar einen Vorläufer in einem Projekt der EU-Kommission, ist dann aber hat sich dann, glaube ich, ein niederländischer Antiterrorbekämpfer den Hut aufgesetzt und hat gesagt, ich mache jetzt mal was gegen den Terrorismus im Internet, und hat sich ein paar Leute vom Innenministerium von Deutschland, ein paar anderen Staaten und von Europol genommen und gesagt, ich mache jetzt das Clean-IT-Projekt und werde mal gucken, was wir gegen den Terrorismus im Internet machen können. Mhm. Dann haben sie einen Antrag geschrieben und haben den an die Europäische Kommission beziehungsweise an die richtige Stelle, das DJ Home Department davon, in etwa das Innenministerium, geschickt, um von deren Sicherheitsforschungstopf Kohle abzugreifen. Haben 400.000 Euro bekommen und organisieren damit jetzt Konferenzen, zu denen sie Terrorbekämpfer verschiedener EU-Staaten sowie die beteiligte Internetindustrie, was auch immer das ist, einladen, um eben Vorschläge zu sammeln, wie man dem Terror im Internet Herr werden könnte. Und dieses Papier, was European Digital Rights letzten Freitag veröffentlicht hat, ist eben eine Zusammenstellung all dieser Vorschläge, die auf diesen 5, 6 Arbeitskonferenzen, die Clean IT bisher veranstaltet hat, zusammengekommen sind. Und jetzt gibt es noch ein Treffen im November in Wien, und dann gibt es noch, und dann wird das im Februar das Schlussdokument in Brüssel vorgestellt, und dann ist Clean IT abgeschlossen und hat Handlungsempfehlungen für, ja, für wen auch immer. Eigentlich ist die Idee ja, dass sie damit direkt zu den Providern gehen, die diese Sachen in ihre AGBs aufnehmen sollen. Jetzt hat man munkeln gehört, dass nicht jeder Provider darüber wahnsinnig erfreut ist, jetzt sein Internet zensieren zu sollen oder andere Sachen in die AGBs zu schreiben. Es ist die Frage, wie weit die sich überhaupt durchsetzen können. Die Verbindung zur EU-Kommission ist, Clean IT hat Geld von der EU-Kommission bekommen, aber das ist eins von vielen, vielen Forschungsprojekten, die da laufen, und tatsächlich glaube ich, dass nicht jeder Kommissionsbeamte weiß, welche ganzen Fördergelder darunter laufen. Die Schlagzeilen, die EU macht, ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Das ist erstmal ein wirrer Vorschlag von Terrorbekämpfern, der aber ganz gut die Wasserstandsmeldung zeigt, wie Strafverfolgungsbehörden denn teilweise das Internet sehen und für was für ein böser Hort der Kriminalität das angesehen wird und was man da für Möglichkeiten sich ausmalt, die man da drauf werfen könnte.
Wenn ich das jetzt nochmal mit ACTA vergleiche, ist es also sagen kein Vertrag, der offiziell irgendwie behandelt wird, sondern sozusagen ein Projekt einer Gruppe, die halt von der EU Geld bekommen hat. Trotzdem so, also vom Sportsgeist her ist es ja doch irgendwie ähnlich. Na,
wollen wir mal Butter bei die Fische machen? Wer sitzt da an diesem Tisch? Wer sitzt da an diesem Clean-IT-Tisch?
Das sind Terrorbekämpfer von mehreren Staaten. Ich habe heute eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage an das Innenministerium gestellt, wer denn von denen dabei war, habe leider noch keine Antwort bekommen. Dann diverse Provider und eben Filterhersteller. Eine genaue Liste habe ich jetzt noch nicht. Clean IT Project hat ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten Sitzung auf seiner Webseite veröffentlicht, was zu dem lustigen Effekt führte, dass da irgendwie der Vizechef der Schweizer Piratenpartei drauf war. Aber da sind irgendwie ein Haufen Leute, die irgendwas denken, mit diesem Terrorismus im Internet zu tun zu haben und mit der Internetwirtschaft zu tun zu haben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Unterschied zu ACTA ist mir sozusagen als einfachem normalen Bürger noch nicht klar geworden. Also klar, ich habe jetzt gelernt, dass es sozusagen, das ist ein Dingens, also eine Handlungsempfehlung quasi und nicht ein Vertrag. Aber letztendlich sozusagen haben da Leute, die es für eine gute Idee finden, gesagt, wir machen das Internet mal ein bisschen weniger frei. Und das ist ja das, was bei ACTA auch so hängen geblieben ist.
Also ACTA wurde ja von der EU-Kommission aktiv mitverhandelt und dieses Clean IT Project eigentlich nur in Anführungszeichen finanziert.
Niemand von der Kommission sitzt offiziell bei diesem Clean IT Projekt. Bei den ganzen ACTA-Verhandlungsrunden saßen Leute der deutschen Regierung und der Europäischen Kommission die ganze Zeit am Tisch und haben aktiv Verhandlungen geführt, und da waren auch nicht wirklich, das sind jetzt wieder Gemeinsamkeiten, auch nicht wirklich Zivilgesellschaft am Tisch, und ACTA sollte dann irgendwann als völkerrechtlich bindender Vertrag verabschiedet werden, was aber auch heißt, dass dieser Vertrag in die Parlamente geht, in den Deutschen Bundestag und in das Europaparlament. Und ACTA ist zum Glück im Europaparlament abgewendet worden, quasi einmal ja niedergeschmettert. Damit ist ACTA jetzt erstmal tot. Clean IT geht gar nicht in den Parlament. Da haben gewählte Parlamentarier überhaupt nichts dazu zu entscheiden, sondern also das dümpelt da so rum.
Das ist tatsächlich aber so, also die Idealvorstellung der Leute, die das machen, ist, wir machen diese Handlungsempfehlung und dann geben wir das direkt an die Provider. Kein genau, Umweg
an die Internetindustrie.
Genau, also kein Umweg über irgendwelche demokratisch legitimierten Elemente.
Ja, na doch, also es gibt da Teile da drinne, die einfach auch die nationalen Parlamente dazu anhalten, bestimmte rechtliche Voraussetzungen wieder abzuschaffen, die ISPs daran hindern zu speichern zum Beispiel.
Okay, gut.
Das muss natürlich dann auch wieder durch die nationalen Parlamente, aber was denkst du denn?
Halt! An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch für eine kurze Pause. Ich will gleich mit euch tatsächlich dann mal drüber sprechen, sozusagen, also inwieweit das denn dieses Projekt jetzt, was erstmal noch nicht von der EU-Kommission verhandelt wurde offiziell, inwieweit das da möglicherweise gelitten ist, was die Leute davon halten und inwieweit ihr denkt, dass man das vielleicht tatsächlich politisch durchsetzen kann. Wir werden das gleich alles sehr ausführlich besprechen. Vorher gibt's aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon und wir sprechen über Clean IT, ein Projekt, das der Terrorismusbekämpfung im Internet dient, aber möglicherweise ein paar kleine Kritikpunkte hat, und wollen im Zusammenhang damit auch mal darüber sprechen, wie in der EU eigentlich solche Dinge immer wieder zutage treten. Bevor wir weitermachen, gibt's aber einen kleinen süßen Creative Commons Song namens Totentanz. So schöne Musik von Caldron. Totentanz ist das, ist auf dem Free Music Sampler drauf, der dieses Jahr rausgekommen ist. Herzlich willkommen zurück beim Chaos Radio, wo wir über Clean IT sprechen. Clean IT ist ein Projekt, das mit EU-Fördergeldern mal zusammengetragen hat, was man alles so machen könnte, um das Internet so richtig sicher zu machen. Also zum Beispiel könnte man den Providern auftragen, dass sie mal alle Inhalte zensieren, die irgendwie terroristisch sind oder genau zu wissen, was das ist. In sozialen Netzwerken dürft ihr nur noch mit echtem Namen unterwegs sein und naja, so Sachen halt. Wir wollen heute mal erklären, warum die EU immer wieder auf diese Ideen kommt und das sozusagen an diesem Beispiel machen. Dazu begrüße ich Erdgeist vom Chaos Computer Club.
Willkommen zurück.
Il vom Chaos Computer Club.
Hallihallo.
Kirsten Fiedel von Edri. Hallo?
Oh. Da haben wir wen verloren.
Oh, da bin ich.
Hallo. Ja. Sehr schön. Die moderne Technik. Und außerdem André Meister vom Blognetzpolitik.org. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, wir waren jetzt gerade dabei stehen geblieben, dass ich eigentlich von euch genau mal rausfinden wollte, was eigentlich jetzt diese, also wie das zustande kommt. Er hat jetzt irgendwie gesagt, der Unterschied zu ACTA ist, dass ACTA verhandelt wurde von hochoffiziell der EU-Kommission, aber dieses Clean IT, von dem wir letzte Woche gehört haben, das ist nur von einer EU-Kommission irgendwie gefördert worden, aber eigentlich weiß da jetzt noch so richtig keiner was von den Oberen, so klang es zumindest gerade für mich. Ilf, ist das denn wirklich so? Also wissen die davon nichts und sind jetzt auch genauso überrascht wie wir alle, was sich diese komischen Leute ausgedacht haben, oder wie wird das da wahrgenommen in diesem Apparat?
Das kann ich nicht ganz genau sagen. Wir haben auch heute angefragt, welchen Ausschreibungstext Clean IT, welchen Antrag, den die denn überhaupt abgegeben haben, um die 400.000 Euro Kohle zu bekommen. Wie viele Leute in der Kommission beziehungsweise in dem Teil DG Home, quasi dem Innenministerium, über die ganzen Projekte, die sie fördern, Bescheid wissen, kann ich nicht sagen. Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat sich aber in den letzten Tagen auf Twitter ziemlich deutlich von Clean IT distanziert. Das sei ja nur von ihr finanziert und nicht von ihr initiiert oder gefördert. Das sei auch nicht ihre Politik, sondern das läuft halt irgendwie unter Diskussionsvorschlägen. Und ich glaube, da kommt schon ganz schön durch, dass spätestens seit ACTA einige Politiker auch in der EU Angst vor diesem bösen Internet, von dem immer alle reden, haben. Aber gerade Cecilia Malmström hat auch schon ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Internet gemacht. Wir hier in Deutschland hatten ja die unsägliche Debatte um Zensursula und Netzsperren gegen Kindesmissbrauchsdokumentationen. In der EU gab es das auch mit Frau Malmström, und die hat sich dann mit dem Internet angelegt und den Spitznamen Zensilia verdient. Deswegen ist sie jetzt ein bisschen vorsichtig geworden, möchte sich nicht nochmal mit dem Internet anlegen, ehe sie in 2 Jahren als Liberale wieder zurück nach Schweden gehen will. Und schiebt sowohl die Vorratsdatenspeicherung ein bisschen auf die lange Bank, als auch hat sie sich jetzt ziemlich schnell und recht deutlich von Clean IT distanziert.
Für wie glaubwürdig haltet ihr diese Distanzierung?
Dass die Frau das nicht nochmal erleben möchte, glaube ich ihr sehr gerne.
Ja,
das können wir so festhalten.
Den Protest aus naja, aber jetzt mal ehrlich sozusagen, ist das jetzt so ein Ding, dass das halt an die Öffentlichkeit gekommen und deswegen distanziert man sich jetzt mal schnell? Oder ist das wirklich sozusagen, okay, wir wollten halt tatsächlich mal hören, was sie wollen, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht sozusagen, zumindest nicht bindend?
Ich glaube, da kann Kirsten ein bisschen mehr dazu sagen, denn die Kommission ist ja kein monolithischer Block, sondern hat viele organische Arme und Ausprägungen.
Da ist jetzt
und
der dann, Punkt, wo wir irgendwie mal mit der EU anfangen. Genau.
So, jetzt ist der Punkt, liebe Leute, falls ihr unter Umständen gerade für das Unterrichtsfach Politik lernt und mal sozusagen die EU möglicherweise gerade dran habt, wir müssen jetzt mal drüber reden. Es kommt euch vielleicht trocken vor, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt drüber reden, es geht darum, mal zu erfahren, wie es eigentlich dazu kommt, dass uns in schöner Regelmäßigkeit, also fast wie so ein Zombie, so eine Gesetzgebung angeliefert wird, wo es irgendwie darum geht, dass das Internet nicht mehr alles kann, sondern irgendwie kontrolliert werden soll. Und um das zu verstehen, also um dieses Frankenstein-Monster und seinen Entstehungsprozess irgendwie nachvollziehen zu können, müssen wir uns jetzt mal mit der Struktur beschäftigen, also quasi mit den Werkzeugen, die der irre Wissenschaftler, der das Ding bastelt, immer zur Verfügung hat. Wer von euch macht das jetzt?
Kirsten, magst du? Sonst kann ich auch.
Ja. Also, ich glaube, wenn man verstehen möchte, wie die EU funktioniert, da kann man Bücher und Bücher drüber wälzen. Wer das mal ganz schnell nachlesen möchte, kann sich eigentlich das Booklet von EDRI runterladen, das da heißt Activist Guide to the Brussels Maze. Und das gibt es unter edri.org/papers.
Aber die besondere Herausforderung ist ja, dass du es uns jetzt so erklärst, dass wir es alle verstehen.
Okay. Also es gibt quasi drei Institutionen in Brüssel. Also das ist einmal die EU-Kommission, den Europäischen Rat, der sich aus den Mitgliedstaaten zusammensetzt, und das EU-Parlament. Und die EU-Kommission, in der EU-Kommission gibt es wiederum 27 Kommissare, die quasi die EU-Minister sind hier, und die sind alle für 33 Generaldirektionen zuständig. Also EU-Kommissarin für Justiz ist zum Beispiel Viviane Reding, für digitale Agenda ist Nelly Kroes zuständig, und ja, Inneres macht halt Cecilia.
Inneres ist dann wirklich also vergleichbar mit unserem Innenminister, oder?
Ja, genau, ja.
Okay, und
vor kurzem hat halt, also es war vor ein paar Jahren war es noch zusammen mit Justiz und Inneres, und seit 2009, glaube ich, gibt es eine eigene Kommissarin für Justiz.
So, und in diesem Geflecht, also was jetzt, das sind so die Basics der EU, also die grundlegenden Säulen, wie da Politik gemacht wird. Und wir haben jetzt sagen schon gerade über die Unterschiede zwischen ACTA und Clean IT gesprochen. Mhm. Gehen wir mal zurück zu ACTA. Welchen Weg hat das durch diese drei Instanzen genommen?
ACTA wurde hauptsächlich von der Generaldirektion Trade, also Handel, verhandelt. Und als der Text dann irgendwann fertig war, der wurde ja ziemlich lange geheim gehalten, dann ging er ins Europaparlament, wo sich dann die verschiedenen Ausschüsse damit auseinandergesetzt haben und darüber abstimmen konnten. Und dann schließlich ist es im EU-Parlament ins Plenum gegangen und alle Mitglieder des Europäischen Parlaments konnten abstimmen.
Und wie war es bei Clean IT?
Clean IT ist nochmal was ganz anderes. Also wie André das eben schon erklärt hat, ist es ja lediglich ein Projekt, das von der Generaldirektion Inneres gefördert wurde.
Das heißt aber, das hört sich für mich so an, wie das kann ja schon ganz schön krasse Auswirkungen haben, aber es kann wirklich komplett an allen drei Säulen, die EU hat, sozusagen vorbei in unsere Wirklichkeit schwappen.
Ja, das ist wie wenn hier in Deutschland der Polizeipräsident mit einem Chef von Telekommunikationsunternehmen Abend isst und dann sagt, hier, ich hätte gerne mal diese AGB-Änderung. Wir in Deutschland sind in der glücklichen Position, was ich vorhin schon mal angemerkt habe, diese Debatte um Internetsperren schon einmal durchgefochten zu haben. Das ist leider im Rest der EU nicht immer so gelaufen. Wir haben jetzt einmal Flöcke eingerammt, um zu sagen, wenn es irgendwas Illegales im Internet gibt, dann muss man da hingehen, den Server mitnehmen, dass das gucken, dass das Zeug nicht mehr im Internet erreichbar ist und dann irgendwie forensisch analysieren, wer das dahin gemacht hat und eventuell Strafverfolgung einleiten.
Also kurz zusammengefasst, ein Verbrechen passiert, wir klären es auf.
Ja, so ungefähr.
Okay.
Und in dieser ganzen Zensursula-Debatte, die wir damals hatten, haben wir ja genau das gesehen. Unsere damalige Ministerin, auch heute immer noch Ministerin, nur in einem anderen Ressort, ist hingegangen und hat gedacht, so, ich mache jetzt einen Vertrag mit der Telekom und da steht drin, die sollen bestimmte Webseiten sperren. Sie hat quasi genau das vorgeschlagen, was Clean IT von außen vorschlägt, hat sie als Ministerin damals vorgeschlagen. In der EU ist das ein bisschen komplizierter. Es gibt einen Haufen so eine Diskussionsgremien. Eins ist Clean IT, was Kohle von dem DG Home, also dem Innenministerium, bekommen hat. Aber es gibt gleichzeitig auch noch die CEO Coalition for Better, Safer Internet for Children, die wieder DG Connect, glaube ich, finanziert hat. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine Umfrage, beziehungsweise wie die Kommission als Ganzes überhaupt mit dem Verfahren illegaler Inhalte im Internet und Notice and Takedown umgehen will. Da weiß die eine Hand nicht immer, was die andere macht und die ziehen nicht immer koordiniert am selben Strang.
Warum machen die das?
Na, es gibt halt immer nur so ein paar Themen, bei denen man irgendwie sich nicht erklären muss, wenn man damit auf den Tisch haut. Da denkt endlich mal jemand an die armen Kinder, da denkt jemand mal daran, dass der Terrorismus einen nicht die Luft sprengt und da denkt jemand an die Nazis, die ihre Hasspropaganda im Internet verbreiten und da denkt man an den Stammtischen, kommt der Dude an. Und ein Politiker hat ja dann auf so mittelfristige Sicht doch auch so die Wiederwahl im Auge und will dann einfach damit so Themen besetzen, die er für so Elfmeter-Themen hält. Und deswegen kommen die auch immer wieder, als ich kann der Bevölkerung vermitteln, ich tue mal was und am Ende kostet mich das nicht viel und wenn ich die Kosten externalisieren kann, dann mache ich mir damit einen schönen Namen und jemand anders hat den Ärger.
Also die Kosten externalisieren im Sinne von, ich mache mal den Vorschlag, aber dann sagen, um das ausbaden und den Rest könnte ich dann sozusagen so...
Die ISPs kümmern zum Beispiel.
Ja, genau, oder Leute, die dafür Geld kriegen, mal so einen abstrusen Vorschlag zu machen. Jetzt haben wir schon gehört, also Frau Malmström, also die Frau, deren Kommission dieses Clean-IT-Projekt eigentlich finanziert hat, will damit gar nichts mehr zu tun haben. Kirsten, wie ist das in Brüssel? Wie muss ich mir jetzt eigentlich vorstellen, EDRI, also sagen als Lobbyorganisation, als Vertreter von Bürgerrechtsorganisationen vor Ort am EU-Regierungssitz quasi, kriegt ihr dann so eine Stimmung intern mit oder lauft ihr da einfach los und macht Lobbyarbeit im Sinne von, dass ihr sagt, so, ey, wir wissen, es gibt diese Clean IT und das ist voll doof?
Das kommt ganz drauf an, um was es geht. Also, also es gibt die ganz unterschiedlichsten Arten von Lobbyismus. Und also bei uns heißt es natürlich auch nicht Lobbying, sondern Advocacy, was wir machen.
ist das eine Wortspielerei oder ein tatsächlicher Unterschied?
Interessenvertretung.
Ja, also bei uns geht's halt nicht um den Profit, ne? Also wir vertreten den Chaos Computer Club, wir vertreten die digitale Gesellschaft oder die Open Rights Group. Und und bei uns sieht das dann so aus, dass wir zu den verschiedenen Anhörungen oder Konferenzen laufen. Meistens werden wir eingeladen, in Ausschüssen im Europaparlament zu sprechen oder halt bei Expertengruppen in der Kommission mitzumachen, wie zum Beispiel zu RFID oder dem Internet der Dinge jetzt und auch in der Expertengruppe zu Notice and Takedown waren wir mit dabei.
Notice and Takedown ist diese Idee davon, wenn man was Böses im Internet macht, kriegt man einen Brief und das wird dann irgendwie runtergenommen.
EDRI wurde ja auch zu Clean IT eingeladen, oder? Mhm. Magst du mal sagen, wie ihr damit umgegangen seid?
Ja, also das Ganze hat natürlich eine längere Hintergrundgeschichte. Also irgendwie wurden wir da auch über Twitter und keine Ahnung was schon ein bisschen kritisiert, weil wir nicht mitgemacht haben. Aber dazu muss man halt wissen, dass wir uns seit 2010 quasi mit den Leuten, die das Projekt machen wollen, im Kreis gedreht haben. Also wir haben 2010 zusammen mit der EuroISPA und also den Internet Service Providern hier und auch ITNO ein Schreiben aufgesetzt und aufgelistet, was alles gewährleistet sein muss, damit Projekte halt nicht Grundrechte verletzen. Und die hörten uns dann geduldig zu und am Ende eines Meetings stand dann der Projektleiter, der jetzige Projektleiter des Clean ITs auf und kündigte dann an, das Clean IT-Projekt starten zu wollen. Und dann ging das Ganze halt wieder von vorne los und dann haben wir einen kurzen E-Mail-Austausch mit ihm dargelegt, was unsere Forderungen sind. Also erstmal, dass das Problem überhaupt definiert werden soll, was da gelöst werden soll. Und das hat er dann alles abgelehnt und daraufhin haben wir dann unsere Teilnahme abgesagt.
Ihr habt dann also da gar nicht erstmal mitgemacht, aber jetzt ist ja dieses sozusagen Papier, ihr habt dieses Papier an die Öffentlichkeit gebracht. Wie sieht dann eure Arbeit aus? Also was habt ihr dann seitdem gemacht? Außer, dass du jetzt hier im Chaosradio bist und nochmal genau erzählst, wie die Sache abläuft.
Ja, also seitdem haben wir das Ding an die Presse getragen und mein Kollege Joe hat ganz viele Interviews schon gegeben dazu. Und ja.
Aber wie sieht das denn aus? Also die arbeitet denn gar nicht sozusagen mit den Parlamentariern selber zusammen, sondern seid eher die Organisation, die das nach außen trägt zu den anderen Leuten?
Also ja, in diesem Fall schon, weil Clean IT ja kein Projekt ist oder kein Gesetzesvorschlag ist in dem Sinne und daher auch nicht durchs EU-Parlament gehen wird. Also wenn das jetzt im Falle von ACTA haben wir uns schon mit Europaparlamentariern getroffen und dann genau erklärt, worum es geht und auf was sie halt aufpassen sollen.
Aber ich hätte gedacht, dass man in so einem Fall dann sozusagen zumindest also versucht sozusagen, dass die Politiker Druck ausüben, dass so ein Vertrag gar nicht erst geschlossen wird. Oder geht das nicht?
Ja, das ist jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also das Geld wurde vor 2 Jahren bewilligt und wie bei so vielen Problemen und Policy-Problemen, die das Internet betreffen, erfahren wir oft erst hinterher, was denn da eigentlich ist für Gremien gibt, die sich Sachen ausdenken und müssen dann reagieren. Ganz am Anfang, also es gibt keinen Parlamentarier, der dieses Projekt auf dem Schirm hatte. Vielleicht ein paar einzelne Mitarbeiter in der Kommission. Aber das ist jetzt nicht wie bei ACTA, wo man eben dann hingehen konnte und das Parlament die Verantwortung hatte, ACTA anzunehmen, zu ändern oder in die Papiertonne zu treten, dass man dann hingehen konnte und sagt, ey, ACTA lehnen wir ab und zwar aus folgenden Gründen. Bei Clean IT, das interessiert bisher noch keinen Parlamentarier, außer jetzt mit der Medienaufmerksamkeit. Die meisten haben auch davon, von diesem EDRI-Leak gehört.
Aber was passiert dann? Bei den Parlamentariern?
Also wenn bei uns der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei mal wieder einen Internet-Notausknopf fordert, dann kann sich da vielleicht irgendein Hinterbänkler der CSU befleißigt fühlen, das nochmal nach vorne zu tragen, weil er das eine tolle Idee hält. Aber mich würde im Vergleich mal interessieren, war das denn jetzt so ein Schnäppchen? Also ich meine, das ist ja wie so, naja, eine Schnapsidee, die dann da finanziert worden ist mit von der EU, aber war das im Vergleich, haben wir diese Schnapsidee billig bekommen oder war das irgendwie schon, dass man sich am Kopf schlagen muss, wie viel Geld sie da versenkt haben?
Also ich bin jetzt auch nicht der Experte drin, aber 400.000 Euro sind jetzt für so ein Projekt, was irgendwie in 6-7 Sitzungen quer durch Europa Konferenzen organisiert und Leute einfliegt, nicht so die Megakohle. Wenn wir vielleicht mal ein anderes recht bekanntes Forschungsprojekt der EU, was auch Wellen geschlagen hat, heranziehen, INDECT. Hab den Namen vergessen, was das ausgesprochen heißt, aber auch so ein Forschungsprojekt, was man denn alles machen könnte an Überwachungssensorik und die Stadt der Zukunft und Überwachungskameras und so weiter und so fort. Das hat einige Millionen Euro bekommen und ist dann an Unis gegangen. Hier.
Ja, das war aber dann auch so einmal, dass eine komplette Stadt einmal komplett Video überwachen und diese Informationen zusammenführen und sämtliche Bürger versuchen auch zu erkennen und dort mit EU-Kohle finanziert einmal ein Citizen-Tracking zu
bauen. Genau, das war ein bisschen größer.
Ne?
Da haben wir einen schönen Vergleich zwischen den beiden Projekten. Sowohl Clean IT als auch INDECT sind jetzt in der Öffentlichkeit ein bisschen bekannt und kriegen zu Recht Schelte ab, weil die aus vielen verschiedenen Punkten zu kritisieren sind, was wir jetzt hier im Radio auch machen. Aber beide sind nur die hellen Leuchttürme von dem eigentlichen Grundproblem, nämlich jede einzelne Maßnahme, die in diesem Horrorkatalog von Clean IT steht oder auch viele der Ansätze von INDECT, sind an sich heraus zu kritisieren und nicht nur, wenn sie geballt im Gesamtprojekt ankommen, wo man schön die Reihen schließen kann, wo jeder nur dagegen sein kann, der sich irgendwie mit Internet oder Überwachungspolitik beschäftigt. Das Problem ist, bei diesen Projekten auf Indekt haben sich viele Leute darauf eingeschlagen und Aktivismus dagegen organisiert. Hintenrum passieren dann aber ähnliche Forschungsprojekte, die leider nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Diesen Fehler müssen wir jetzt bei Clean IT versuchen zu vermeiden, sondern die Politik angreifen und nicht nur das einzelne Projekt.
Okay, ich würde sagen, genau. Gleich zu dem großen Hintergrund, zum großen Blick hinter die Kulissen gleich kommen. Jetzt hat hier im Chat gerade jemand gefragt, also es ging immer so viele Fragen, die ich jetzt gestellt habe zu, wer macht das, warum, weshalb, wann, konnten nicht beantwortet werden, weil ihr die Informationen nicht habt. Und im Chat fragt gerade jemand, naja, ihr habt ja auch nicht mitgearbeitet bei dem Projekt, dann müsst ihr euch nicht mehr wundern, dass ihr keine Informationen kriegt.
Ja, aber die Piraten sagen es ja auch nicht.
Na, in der Schweiz. Aber ihr hättet euch das Schnittchen ausgeben.
Klein Moment, keine Insider ist es sagen, ich glaube, man kann dem sonst einfach nicht mehr folgen. Kirsten, ich hätte gerne noch mal zwei Punkte von dir erklärt bekommen. Der eine ist, warum ihr euch sozusagen geweigert habt, damit zu arbeiten. Und der andere ist, ob euch das tatsächlich, diesen von dem Vanades heißt in dem Chat, gestellte Vermutung stimmt, dass ihr einen Informationsvorteil gehabt hättet, wenn ihr da mitgemacht hättet.
Also den Informationsvorteil beantworte ich das schon mal, glaube ich, nicht. Und warum wir uns geweigert haben, das habe ich ja eben schon mal versucht zu erklären. Weil wir uns da einfach mit dem Projektleiter im Kreis gedreht haben. Also wir haben ganz klar erklärt, dass wir bei keinem Projekt mitmachen können, wo noch nicht mal das Problem definiert ist.
Also sagen, das ist dann auch im Prinzip so eine Frage, wo man an der eigenen Glaubwürdigkeit verliert, wenn man sagen würde, okay, wir machen da jetzt mit.
Ja, und es ist auch Zeitverschwendung. EDRI sind drei Leute, die für uns in Brüssel arbeiten und es gibt so viele schlechte Internetpolitik, die beobachtet werden möchte, dass man sich schon überlegt, wo man seine Energie reinsteckt. Ich habe jetzt nochmal die Punkte, die wir gestern auf Netzpolitik auch nochmal gebracht haben, die Joe gepostet haben, vor mir. Also man hätte durchaus mit Clean IT geredet, wenn denn ein paar Basisbanalitäten eingehalten werden. Das eine hat Kirsten schon angesprochen. Was ist überhaupt das Problem? Was ist Terrorismus im Internet? Soll das jetzt wirklich irgendwie Al-Qaida-Netzwerke sein oder die terroristische und extremistische Nutzung des Internets oder irgendwie illegale Software? Im Laufe des Verfahrens sind alle Sachen mal aufgeworfen worden und nichts ist so richtig greifbar, was denn überhaupt das Problem ist. Ein zweiter Punkt ist, irgendwie, man wollte die Internetindustrie beteiligen. Und in einem Dokument, das wir schon im Februar veröffentlicht haben, war dann so eine Auflistung aller Firmen, die irgendwas mit Internet zu tun zu haben. Also irgendwie der Maushersteller und der Routerhersteller bis hin zu Zertifikatsausgebern, sozialen Netzwerken. Das ist nicht glaubwürdig oder wirksam, so eine Riesenliste aufzusetzen. Also welches Problem möchte man mit welchen Akteuren am Tisch eigentlich lösen? Und das dritte Problem ist, solche Forschungsprojekte können ja gerne mal frei denken, aber dazu müssen Grundregeln eingehalten werden und das sind klar, in der Europäischen Union und in dem System, das wir leben, gelten Grundrechte, eine Grundrechtecharta und es muss sichergestellt werden bei allen Projekten, dass das keine unabsichtlichen Folgen hat und schon gar nicht irgendwie Grundrechte ohne Gesetzesbeschluss hintendurch verletzt werden. Und das sind Bedingungen, die EDRI an Clean IT gestellt hat, wo aber Clean IT gesagt hat, nee, das können wir euch nicht garantieren, wir wollen jetzt einfach mal drüber reden.
Jetzt hat sich ja die Frau Malmström, also die sozusagen die Vorsitzende der Kommission, die das dann letztendlich finanziert hat, schon dagegen ausgesprochen, habt ihr erzählt, ganz toll. Glaubt ihr denn, dass das Ding irgendwie, also jetzt das konkrete Ding, über die Nach- und Vorwehen reden wir gleich nochmal, kommt also so konkret irgendwie tatsächlich nochmal Anwendung findet oder ist die Aufregung jetzt schon so groß, dass es eigentlich gar nicht mehr geht?
Ja, also ich glaube, dass Clean IT nicht mehr viel bringen wird. Also anfangs war es ja noch ein Projekt, jetzt ist es nur noch eine Brainstorming-Session. Also ich glaube nicht mehr, dass da noch viel kommt.
Ja, die Europäische Union hat mal 500.000 Euro auszugeben, um ein paar Stichpunkte zu haben mit schlechter Internetpolitik, genau, die man jetzt in den Papierkorb werfen muss.
Meine Güte, vielleicht sollte ich meinen Beruf wechseln und auch irgendwie schlechte Internetpolitik machen. Das scheint sich sehr zu lohnen. Jetzt stellt ihr euch möglicherweise die Frage, entschuldigt mal, ihr habt mir jetzt eine Stunde im Ohr abgekaut, mir EU-Politik erklärt, weil es da ein Projekt gibt, das sowieso nichts wird. Warum zur Hölle? Ganz einfach. Das Ding ist nur ein weiterer Schritt. Es gibt sozusagen immer wieder, zwei Namen sind schon gefallen, ACTA und INDECT, es gibt immer wieder die Versuche, das sozusagen also diese Art von Politik zu machen, nämlich das, was manche Leute als Freiheit bezeichnen, einzuschränken, sozusagen um so einen Sicherheitsgewinn versprechen zu können. Wo das herkommt und warum das immer wieder gemacht wird, darüber möchte ich gleich noch genauer sprechen. Fritz.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Oral. Vom Binärpilot hier im Chaosradio auf Fritz im Blue Moon, wo es heute um europäische Politik geht. Hört sich erstmal groß an, ist aber sozusagen ganz, ganz einfach und runtergebrochen auf ein Projekt, das Clean IT heißt und wo es um die Einschränkung von Internetsachen geht. Wir haben das schon in der letzten Stunde genauer besprochen und haben festgestellt, okay, das ist halt so ein Ding, das haben sich Leute ausgedacht, die dafür auch viel Geld bekommen haben, für so 400.000, um mal zu sagen, wir möchten eigentlich das ganze Internet verbieten, und sprechen darüber heute mit Erdgeist vom CCC, Ilf vom CCC.
Hallihallo.
Und Kirsten Fieler von EDRI.
Hi.
Und mit André Meister von Netzpolitik.
Der macht's schon wieder.
Hallo und guten Abend. und wir haben jetzt sozusagen das im Speziellen besprochen und möchten das jetzt ein bisschen ausweiten, um dann letztendlich nach dem Ende dieser Sendung heute verstehen zu können, warum diese Art und Weise von Gesetze immer wieder kommt und was jetzt eigentlich Brüssel damit zu tun hat. Und dazu möchte ich erstmal noch eine Sache fragen, die bezieht sich sozusagen fast schon persönlich auf dich, Kirsten. EDRI ist also, haben wir schon gehört, eine Lobbyorganisation, die also Bürgerrechtsorganisation in Brüssel vertritt.
Ja.
Drei Leute?
Ja.
Das ist nicht besonders viel. Was sind das für Leute und was genau macht ihr da?
Also, erstmal ist hier Joe, unser Geschäftsführer. Der hat das bis vor einem Jahr noch ganz alleine geschmissen, hier den Laden. Und im letzten September sind halt dann noch Marie und ich hinzugekommen. Und wir stehen kurz vor dem Umzug. Also wir hoffen, dass wir ein bisschen größer werden können jetzt in der nächsten Zeit. Weil wir wirklich also in Arbeit hier untergehen. Also das ist nicht nur Clean IT, das sind noch ganz viele andere schöne Projekte. Und wie ich am Anfang schon mal erklärt habe, machen wir ja nicht nur beobachten wir nicht nur so komische Projekte wie Clean IT, sondern auch machen auch Urheberrecht, Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, alles Mögliche.
Also das sozusagen, was man hier in Deutschland möglicherweise als Internetaktivismus bezeichnen würde. Aber kannst du konkret sagen, wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Also vielleicht, was hast du heute gemacht?
Oh, heute immer anders. Also jeder Tag ist wirklich anders. Ja, manchmal laufen die halt in Anhörungen im Europäischen Parlament und schreiben alles mit und teilen das dann, was hier so abläuft, unseren Mitgliedern, unseren nationalen Mitgliedern mit. Und manchmal treffen wir uns ganz persönlich mit Abgeordneten oder aber auch Kommissionsvertretern.
Jetzt gibt es da also sozusagen Politiker, mit denen ihr redet oder wo ihr hört, was die sagen. Aber ihr seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die, ihr nennt das jetzt Advocacy, die anderen machen dann Lobbyarbeit betreiben. Was sind da, also was gibt es da noch für Leute in Brüssel?
Also das Problem, dass das EDRI hat, ist, dass wir halt schon seit sehr langer Zeit eigentlich die einzige netzpolitische Organisation hier in Brüssel sind. Also das ändert sich jetzt so langsam. Wenn man allein jetzt die ganzen Lobbyisten aus der Unterhaltungsindustrie zum Beispiel zusammenrechnet, kommt man auf mehrere Hunderte. Bei der Sicherheitsindustrie sind das bestimmt noch mehr und die haben natürlich dann auch ganz andere finanzielle Mittel.
Brüssel ist jetzt, ist es so eine Stadt, in die es dich eh verschlagen hätte oder musstest du da sehr bewusst hingehen? Hat das irgendwie mehr Gründe, so jetzt da in die EU-Stadt da hinzugehen? Oder war schon für den Otto Normal-Europolitiker, hätte der dann irgendwie auch in Brüssel irgendwas anderes machen können? Oder ich kann mir das schwer vorstellen, ob das irgendwie, ist es eine schöne Stadt oder ist es irgendwie noch anders spannend?
Also ich glaube, das ist ganz subjektiv. Also ich finde Brüssel super, weil das wirklich total multikulturell hier ist. Also nicht nur durch die Brussels-Bubble, wie wir das nennen, Ja, ich glaube, andere finden Brüssel nicht so schön, weil es hier ziemlich viel regnet. Aber ja, ich wollte halt, also ich habe vorher im Süden Europas gewohnt und wollte halt einfach wieder in den Norden hoch.
Okay.
Wenn man in Brüssel ist, merkt man, dass wie weiß eigentlich Berlin ist von den Leuten. In Brüssel gibt es Schokolade, Bier und Pommes. Das ist auch noch eine Attraktion neben der ganz hübschen Innenstadt. Aber die meisten Lobbyisten sind tatsächlich in dieser Bubble, in diesem Europaviertel. Da sind aber nicht großartig andere Politiker als die, die es auch nach Berlin in den Bundestag verschlägt, von ihren Landkreisen ganz über ganz Deutschland. Die sind dann eben nur aus ganz Europa, aber da sind auch die unterschiedlichsten Menschen dabei, je nach Partei und je nach Interessenslage.
Ja. Aber trotzdem gibt es ja sozusagen immer wieder diese Vorschläge, Projekte, Initiativen, was auch immer, die mit dem, was ihr wahrscheinlich in Beschneidung des Internets zu tun haben. Was ist denn das für ein Schlag von Menschen, der in Brüssel arbeitet? Also was ist denn das für ein Beet, in dem das immer wieder geboren wird? Ist es so, woran liegt das?
Ich glaube, das ist nicht auf Brüssel begrenzt. Wenn die deutsche Polizeigewerkschaft sowas sagt, dann sagen wir ja auch nicht, das ist im Internet geboren oder in Deutschland geboren.
Aber es ist ja, war zum Beispiel schon so, Vorratsdatenspeicherung haben wir dann irgendwie mal hier also abgeklärt.
Na, das ist aber ein guter Punkt, dass du die Vorratsdatenspeicherung erwähnst, weil das war ja damals so das erste Mal, dass wir da von der EU auch kalt erwischt worden sind. Da gab es hier so ein paar Sicherheitspolitiker, die es nicht geschafft haben, das Vorratsdatenspeicherungsäquivalent dort im Telekommunikationsgesetz unterzubringen, weil der Bundestag gesagt hat, spinnst du? Und daraufhin wurde dann dieser europäische Umweg beschritten und die Vorratsdatenspeicherung als Richtlinie der EU verabschiedet und Deutschland sollte das implementieren und dann kam plötzlich Vorratsdatenspeicherung als deutsches Gesetz und wurde vom Verfassungsgericht kassiert. Und der Hacker-Szene und digitalen Szene ist es damals echt übel aufgestoßen und dort ist dann auch das Bewusstsein geschärft worden, dass wir da mal gucken müssen, wenn die EU irgendwas bestimmen kann, was Deutschland umsetzen muss, was aber unseren Interessen wirklich konträr entgegenläuft, dann muss man da vielleicht schon vorher ansetzen. Und das war auch dann im Club die Initialzündung, um EDRI unterstützen zu wollen.
Ja, jetzt sozusagen, also bei allen Sachen, die wir heute besprochen haben, ich meine natürlicherweise, aber das hat ja schon so den Eindruck, als ob das sozusagen in Brüssel alles ja seinen Anfang findet.
Nö, das findet den Anfang nur, weil es halt bequemer ist. Ich meine, so einfach an einer zentralen Stelle Gesetze zu erlassen, um sich dann einfach im nationalen Parlament nicht mehr darum kümmern zu müssen, ob das so mit den Grundrechten vereinbar ist, ist doch dann deutlich bequemer.
Ja, aber die Sache ist ja, was ich sozusagen von außen erlebe, ist folgendes. In der EU wird genau immer so ein Gesetz ausgebracht, genau aus dem Grund, weil wenn man es da macht, dann hat man es gleich für alle EU-Staaten, schön einfach. Aber es fällt dort immer auch auf mehr oder weniger fruchtbaren Boden, nicht fruchtigen. Und es sieht für mich aus, es gibt ja immer diese langen Kämpfe von Aktivisten, die sozusagen dagegen vorgehen und irgendwie Leute auf die Straße ziehen und Politiker bekriegen und dann so nach langem, wirklich elendlangem Zerren, dann wird so ein Ding mal wieder beerdigt und bam, 3 Monate später kommt das nächste. Das ist sozusagen, das ist ja, da würde ich schon sagen, da läuft was falsch im Staate Brüssel.
Ja, ich glaube also, dass das Clean IT, dass das Problem ist, dass das halt nur ein Symptom eines allgemeinen Trends ist. Also schon seit einigen Jahren versuchen halt EU-Kommissionen, aber auch Mitgliedstaaten, US-Regierungen, sogar OECD immer wieder durch die verschiedensten Projekte halt Unternehmen irgendwie zu Polizeirichter und Henker gleichzeitig im Internet zu machen. Und genau so gibt es jetzt auch 2 weitere Projekte, die Ähnliches wie Clean IT planen. Also das sind einmal, André hat es eben schon erwähnt, die CEO Coalition und die ICT Coalition.
CEO haben wir schon gehört, da geht es sozusagen um Kinderschutz vorgeblich. Was war das andere?
Genau, ICT Coalition ist so ähnlich wie die CEO Coalition, aber irgendwie auch noch was anderes. Und das, ja, da geht es auch um Kinder- und Jugendschutz. Irgendwie muss man mal was machen, damit unsere Kinder sicherer sind. Und da hat sich die Kommission halt auch verschiedene Industriepartner zusammengerufen.
André, du wolltest dazu noch was?
Der Trend der Privatisierung, der Rechtsdurchsetzung, den sehen wir tatsächlich in immer kürzeren Abständen immer häufiger, auch in der EU, aber auch in Deutschland. Ich meine, habe vorhin die Debatte schon mal angesprochen, die Debatte um Zensursula und die Netzsperren gegen Internetpornografie. Das war ein Vorschlag aus Deutschland. Den mussten wir hier bekämpfen. Das war auch Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Ein Ministerium wollte einen Vertrag mit Providern machen und die sollten Seiten sperren, auch ganz ohne Gesetz. Jetzt haben wir verschiedene Initiativen von 2-3 Strikes oder was sich die Content-Industrie da gerne wünscht, dass Provider ihre Nutzer überwachen sollen und dann denen irgendwelche Warnhinweise schicken sollen. Das sind alles Symptome der Bekämpfung der Verlagerung, der Rechtsdurchsetzung auf private Unternehmen, die wir in Brüssel sehen, die wir aber auch genauso in Berlin sehen.
Ja, würde ich ja sagen, also als effizient denkender Aktivist denken so, ja okay, das kommt jetzt immer wieder, lass uns doch mal die Wurzel des Übels finden und die einfach ausrotten.
Also die Wurzel des Übels erstmal zu benennen ist, glaube ich, wenn man da versucht, ein Muster zu erkennen, ist mir jetzt just die Woche der Juristentag in Bayern. Die haben da irgendwie auch Dinge gefordert, die stehen da in Clean IT mit auch drinne. Die wollten keinen anonymen Zugang mehr zum Internet, damit die Rechtsdurchsetzung allumfassend ist. Das muss man jetzt nochmal ganz kurz sicher vergegenwärtigen. Die wollen einfach aus einer Fachidioten Blickrichtung einfach mal die Werkzeuge, die ihnen da Techniker, die genauso Fachidioten sind, erklärt haben, du, das geht alles. Wir können dort plötzlich dieses Internet, wir müssen nur ein bisschen hier an dem Algorithmus, da an dem Algorithmus, das kriegen wir total sicher. Und die Juristen gucken, oh, wir können da irgendwie endlich mal dieses juristische Regelwerk, was im alltäglichen Leben so ein bisschen komplex ist, weil da irgendwie sind immer Menschen und die verhalten sich da irgendwie nicht so richtig, wie man das vielleicht mit juristischen Algorithmen beschreiben kann. Und da kommen die zusammen und fühlen sich da plötzlich wie im Himmel. Also ich glaube, das ist eher so Fachidiotentum auf höchstem Niveau. Man kann endlich da sein Steckenpferd der gesamten Gesellschaft überhelfen und kann dort dann mit den technischen Möglichkeiten mal durchsetzen, was im richtigen Leben, also in der Offline-Welt, nicht so leicht durchdrückbar ist.
Also ich muss insofern zumindest mal nachfragen, dass ich doch ein paar Juristen und ein paar Techniker kenne, die sich jetzt sagen, also verwehren würden, über diesen Kamm geschoren zu werden. Also der Schluss wäre, dass du sagst, okay, alle Juristen sind Politiker.
Nee.
Und die kennen so viele Techniker und deswegen kommen immer diese Vorschläge, oder wie?
Nein. Sie haben da jetzt mal just entdeckt, da gibt es dieses Internet und dann haben sie das...
Die haben das jetzt entdeckt?
Naja, so das Bewusstsein dämmert so langsam. Also gerade die Älteren, die sich ihre E-Mails nicht mehr abtippen lassen von ihrer Sekretärin, die haben dann irgendwie plötzlich auch noch mitbekommen, dass da irgendwie noch, das ist ja ein weites Feld und da passieren auch ganz doll böse Dinge. Und aber eigentlich kann man das nicht regulieren, das ist ja alles elektronisch und dann sagt ihnen jemand, ja, das geht. Und ich glaube, dass dort einfach dieser ein blinder Glaube an das System, an den Computer, dass man dort einfach elektronische Systeme zur effizienten Rechtsdurchsetzung benutzen kann, dass der Glaube einfach tief verankert ist inzwischen. Und das ist eins der Grundübel, dass dort am Ende der Mensch irgendwie nur noch peripher vorkommt und reguliert und in Bahnen gelenkt werden muss.
Kirsten, ist es denn bei euch dann so, dass ihr immer nur auf die Symptome gehen könnt, also sozusagen, da kommt jetzt der nächste schlimme Vorschlag, da müssen wir jetzt wieder was machen und mal wieder mit den Politikern reden, um ihnen zu erklären, wie es wirklich ist, oder kann man auch so eine Art Prophylaxe bei Politikern betreiben und sozusagen diesen Grundsatz, nämlich man will eigentlich kein kontrolliertes Internet irgendwie denen nahe bringen?
Ganz viele Fragen in einem Satz. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir arbeiten schon seit mehreren Jahren an diesem Problem der privatisierten Rechtsdurchsetzung und haben 2010 auch eine Studie dazu rausgegeben, die müssen wir eigentlich mal überarbeiten. Und ich glaube, dass wir hier noch viel mehr Aufklärungsarbeit bei den Politikern einfach machen müssen. Also zum Beispiel die konservative EVP, also die Europäische Volkspartei hier im Europaparlament, hat das Internet wirklich erst im November letzten Jahres entdeckt und ihr Internet-Strategiepapier veröffentlicht. Und
Aua.
Ich glaube, genau. Auch das ist eher das Problem. Ich will mal kurz den Sozialwissenschaftler raushängen lassen. In unserer modernen Gesellschaft haben wir halt viele verschiedene Leute, die ihre ganz eigenen Zugänge zu verschiedenen politischen Themen finden. Und wir alle, die wir mit dem Internet aufgewachsen sind und es als völlig normalen Teil unseres Lebensalltags betrachten, wir sehen da die unglaublichen Möglichkeiten und die Chancen, nutzen das ganz selbstverständlich. Ab und zu können mal ein Problem auftauchen, aber das kann man irgendwie auch lösen. Wenn man jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, Politiker ist oder auch ein normaler Durchschnittsdeutscher, der ja langsam auf die Rente zugeht, noch nie großartig was mit diesem Internet zu tun gehabt hat, aber dann im Fernsehen hört, dass das alles ganz schlimm ist und dass sich da die Raubkopier, Mörder, Terroristen, Kinderschänder tummeln, dann muss man was dagegen tun. Und ob Brüssel oder Berlin, manche Politiker in den eher konservativen Parteien oder nicht, die nicht ganz so das Internet in den Lebensalltag aufgenommen haben, die tendieren dann eher dazu, die Probleme zu sehen als die Chancen und kommen dann teilweise auch mit Sachen, die, wenn man eine Ahnung vom Internet hat und die durchdenkt, nur zu dem Schluss kommen kann, haben die sich noch alle?
Ja. Aber ist das denn nicht ein bisschen zu kurz gegriffen? Also so wie dir es gerade erzählt, heißt es ja sagen, es gibt eine junge Generation, die kennt das Internet, es gibt eine alte Generation, die kennt das nicht. Ich werde wieder die Behauptung aufstellen, dass es durchaus Leute gibt, also in eurer Generation auch, die das Internet sehr wohl kennen, die aber trotzdem das finden, das mit der Sicherheit ist eine super Idee.
Ich wollte mich auch nicht auf die Generationenfrage beschränken, sondern natürlich haben wir auch verschiedene Ausprägungen von Weltbildern in unserer Gesellschaft. Und wenn ich jetzt in der CSU bin und den ganzen Tag den Mümmelmann als Terroristen vor mir als Feindbild sehe, dann habe ich einen anderen Zugang zu dem Thema Terrorismus im Internet als die Leute, die den ganzen Tag das Internet ganz selbstverständlich nutzen und produktiv damit sind.
Obwohl wir können das auch nicht wirklich über einen Kamm scheren. Also hier im Europaparlament gibt's schon einige Abgeordnete, die sich sehr gut auskennen. Und das sind alle Generationen mit dabei und das sind Abgeordnete aus allen Parteien. Also
Wird das Problem dann jemals geklärt oder sagen, ist das dann so eine Art Sisyphos-Arbeit? Man rollt den Stein der Internetfreiheit immer wieder den Berg hoch?
Ja, ich glaube, dass es am Ende ein Abwägen von Interessen ist. Totale Freiheit führt am Ende vielleicht auch zu einem Missbrauch dieser Freiheiten. Natürlich muss man Extrempositionen versuchen zu verteidigen, um sich dann irgendwann in einem gesellschaftlichen Konsens wiederzufinden. Aber dass der Stein immer wieder den Berg runterfällt in letzter Zeit, sehe ich nicht so, dass... Es ist einfach schon, wir haben Flöcke eingerammt, hinter die einfach nicht mehr zurückgegangen werden kann. Und dieses Clean-IT-Projekt mit den Forderungen, die jetzt dort auftauchen, da ist die Hälfte einfach schon komplett so lebensfremd, dass die einfach wirklich sich keiner mehr trauen würde, der ein Amt bekleidet oder gewählt wurde, die dann öffentlich zu wiederholen. Und wir sollten einfach versuchen, Steine hochrollen und wieder einen neuen Pfahl einrammen und so weiter.
Aber heißt das dann, dass man sich sagen, eigentlich über dieses Ding gar keine Sorgen mehr machen muss, weil es eh nur Quatsch ist?
Und das Clean IT? Hm? Das war ja mein Eingangsstatement.
Ja gut, aber ob du das siehst, ob alle sind, ist vielleicht noch ein kleiner Unterschied, möchte ich vielleicht fragen, nein?
Ich glaube, dass das Papier an sich ist nützlich für uns, um zu sehen, was da gerade noch die Themen auf der Agenda sind, weil die werden ja auch gegoogelt haben, um zu gucken, was man da gerade noch als Begründung anführen kann. Haben uns damit die Arbeit gespart, aber ansonsten wird es natürlich immer wieder Leute geben, die, wie gesagt, automatisierte Rechtsdurchsetzung, dieses Automated Policing ist eigentlich ein großes Thema für die Zukunft. Was dann passiert, wenn, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn du es schaffst, sämtliche Handlungen einer Person automatisch zu bestrafen, zu was für einer Normierung das führt, wie auch, eine automatisierte Rechtsdurchsetzung, die auch von irgendwelchen privaten Firmen dann ohne jegliche Abwägung durchgeführt wird, die die Verhältnismäßigkeit dann nicht beachten. Man stelle sich halt nur vor, wenn einfach die Gesellschaft keinerlei Spielraum mehr gibt, dann wäre die gesamte Schwulenbewegung heute komplett nicht existent, weil war ja illegal. Und erst weil diese Leute dann durch an die Öffentlichkeit treten, illegale Dinge zu propagieren, den gesellschaftlichen Konsens verschoben haben, war es erst möglich, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Und deswegen müssen wir natürlich als eine demokratische und freie Gesellschaft immer weiter dafür kämpfen, dass nicht Maschinen am Ende darüber entscheiden in automatisierten Algorithmen, wie wir uns verhalten und dann de facto außerhalb des Gesetzes nochmal ein ganz eigenes Gesetz schaffen. Weil was nämlich passiert, wenn Firmen in ihren AGBs oder in ihren automatischen Filtern bestimmen können, was im Internet passiert und was nicht, das ist ein ziemlich signifikanter Bereich des Lebens automatisiert policed wird. Also wie heißt denn das deutsche Wort?
Kontrolliert.
Genau, kontrolliert wird.
Ich muss zu einer Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hast, das ist nämlich die mit den Maximalforderungen. Du sagst es selber gerade, dass man so macht. Man stellt halt erstmal eine Extremforderung und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Könnte man also auch sagen, diese ganzen Sicherheitsforderungen sind eigentlich auch nur, weil die andere Seite das genauso macht, sind auch nur so Extremforderungen, die sozusagen den Beginn des Falschens markieren und dann trifft man sich irgendwo. Also die wollen das eigentlich auch gar nicht so hart.
Na, dafür war es dann aber echt schlecht abgeguckt. Da haben sie
Und ich glaube, dass wirklich professionelle Politiker das schon ein bisschen subtiler gemacht hätten und das Ganze irgendwie in Worten irgendwo in irgendwelchen Gesetzestexten noch untergeschoben hätten. Also das, dieses Clean-IT-Projekt, das war wirklich eine Sache von Amateuren.
Okay. Lass mal einfach so stehen. Aber ich würde jetzt sagen nochmal, ich würde dann nochmal vermuten, so okay, sie machen das, dann hat man so das ganz extrem abgesteckt und drüber gelacht und dann sagen, das nächste, was man bringt, ist dann sozusagen so 75% auf dem Weg zum Extrem. Man sagt so, okay, hier haben wir jetzt mal ernsthafte Vorschläge gemacht und dann müsste man darüber dann schon wieder ernsthaft reden. Aber eine andere Diskussion, die gerade hier im Chat losgetreten wird und der Herr ruft leider nicht an, Herr Gott, 0331 70 97 110, wir haben doch jetzt schon das Telefon, bring das doch mal hier. Ich finde es aber ganz spannend, deswegen will ich es mal einfach hier hin übertragen. Er sagt, es wird zu wenig mit den Leuten geredet. Und da hat Ilf, der auch hier im Studio sitzt, im Chat gesagt, so, naja, aber die Edri hat doch gesagt, unter folgenden Voraussetzungen reden wir mit denen. Darum ging es ihm aber nicht, sondern er sagt, es wird allgemein zu wenig mit der anderen Seite kommuniziert, im Sinne von, dass man denen so ein bisschen pädagogisch was beibringt, habe ich das Gefühl. Und da gab es ja sozusagen, da gab es in Deutschland so einen Vorfall, der Herr Gutenberg, der uns allen gut bekannt ist, durch das Abschreiben seiner, oder was ist nicht abschreiben, man weiß es nicht so genau, aber der ist ja jetzt
sozusagen,
nachdem er Verteidigungsminister war, ist er jetzt für Internetfreiheit irgendwie da in der EU zugange. Und er hat sich ja mit jemand getroffen, der Internetaktivist hier in Deutschland ist, nämlich Stefan Urbach. Und da gab es halt viel Feuer. Allein für die Tatsache, dass die beiden miteinander reden. Ist das jetzt so, dass ihr als Aktivisten sagt, also es lohnt sich eigentlich gar nicht, mit denen zu reden? Weil das verschwendete Liebesmühe ist?
Na, nicht nur. Es gibt denen auch so eine gewisse Autorität noch dazu. Seht mal, wir trauen ihm da so viel Gravitas und so viel Einfluss in diesen Themen zu, dass es sich lohnt, sich mit ihm zusammenzusetzen. Also muss der ja da schon irgendeinen Peil von der Materie haben. Und das will man einfach so Leuten nicht ankleben.
Aber das ist jetzt sagen, das ist ja... Ich würde,
also ich würde dem Gutenberg jetzt nicht unterstellen, dass er sich mit Netzthemen so gut auskennt, dass er uns dann in Europa vertreten würde. Und das hätte er wahrscheinlich den Anstrich gehabt, wenn wir uns da mit ihm hingesetzt haben. Und ich glaube nicht, dass er irgendwas Sinnvolles zu diesem Thema uns hätte erzählen können.
Nee, aber ihr ihm.
Und dann?
Naja, der hat ja diesen Posten jetzt. Meinst du, das ist sozusagen wirklich nur so ein Geldeinsackding und er hat da gar nichts zu melden? Ja. Ist das nicht, also wäre es nicht wenigstens die Chance gewesen, eine Idee da hinzutragen?
Als ob der dort unsere Ideen vertreten würde.
Wahrscheinlich nicht, aber man weiß es ja nicht. So, Ilf schlägt gerade die Hände über dem Kopf zusammen und ihm platzt gleich. Was ist denn los?
Also sowohl zu Gutenberg als auch zu der Chat-Diskussion. Wir verschließen uns doch nicht Diskussionen. Ganz im Gegenteil. Wir wären erfreut, wenn manche Leute die Politik machen möchten und uns einmal öfters fragen und unseren Sachverstand mit zur Rate ziehen, statt irgendein Zeug vorzuschlagen, was nicht nur technisch total daneben ist.
Ja, aber da muss ich jetzt auch mit den Armen wieder sagen, genau, das hat der Gutenberg doch versucht.
Der Herr Gutenberg war eine ganz besondere Situation. Der Herr Gutenberg ist ein deutscher Minister gewesen, der der Lüge entlarvt wurde, der dann aus der Politik ausgeschieden ist, ein Sabbatiker machen wollte und von der Bild betrauert wurde, dass er doch bitte wieder zurückkommen soll. Und diesen Versuch, wieder in die deutsche Politik zurückzukommen, hat er tatsächlich unternommen und er hat dafür eine Torte ins Gesicht bekommen und sich seitdem nicht wieder in Deutschland politisch blicken lassen.
Ja, da könnte man jetzt sozusagen, um diese Position auch zu vertreten, sagen so, na, das ist ja super. Da hat sozusagen mal jemand, der tatsächlich wegen schlechten Voraussetzungen das Gespräch gesucht hat. Also möglicherweise wollte er sich da nicht schmücken, aber es war halt eine Gelegenheit. Und alles, was einem einfällt, ist ihm eine Torte ins Gesicht zu werfen. Ja. Ich meine, kann man, erzählt das, man so
das,
Leute?
Das war Herr von und zu, ich bin erschüttert, Gutenberg, der einfach seine Vision des Internets und was er dort bereit ist, nach draußen zu tragen, schon dort einfach klar und deutlich manifestiert hat. Und ich denke, das ist echt vergebene Liebesmüh und man würde ihn noch adeln, wenn man sich mit ihnen unterhält. Und deswegen dachte ich, dass diese gefrorene Torte da auch schon ganz angemessen war, die er da abbekommen hat.
Also ist anscheinend an dieser Stelle oder an dieser Personalie nicht zu reden, aber es ist vielleicht generell so, dass es helfen könnte, wenn man dann noch einen Schritt mehr drauf zugeht, ein bisschen mehr investiert, statt immer nur sozusagen die brennenden Ruinen einzureißen, damit das Feuer nicht überspringt.
Na, der Chaos Computer Club setzt sich da auch immer mit den Up-and-Coming-Politikern zusammen und versucht dann in Hintergrundgesprächen denen so Dinge zu erklären, dass wir ja nicht, wollen, dass hier Al-Qaida-Ausbildungsnetzwerke in Deutschland entstehen, weil wir es einfach für komplett unrealistisch halten. Wir unterhalten uns da auch, aber wir hängen es halt nicht so plakativ auf. Also wir vermitteln da schon unsere Agenda, aber wir wollen nicht, dass sich dann irgendeine politische Partei da mit dem Label schmückt, dass sie da CCC-approved Politics betreiben würde.
Ja. Also das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also der ganze Sinn und Zweck von EDRI ist es ja auch hier in Brüssel die ganze Zeit mit Leuten zu reden. Also wir reden von morgens bis abends. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, also wir werden auch zu Expertengruppen eingeladen von der Kommission und wir machen in super vielen Gruppen mit, zur RFID, zu dem Internet der Dinge, zu Notice and Takedown und also uns vorzuwerfen, dass wir mit den Leuten nicht reden, das ist
Panne.
Schon dreist.
Man muss es aber mal gefragt haben. Wir werden gleich noch eine halbe Stündchen sozusagen versuchen, die ganze Sache zu einem runden Abschluss zu bringen und machen vorher aber eine kleine Pause. Und zwar, wie ihr sicherlich möglicherweise schon vermutet habt, fürs Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon. Zu Gast vom Chaos Computer Club sind Ilf und Erdgeist. Hallo und guten Abend nochmal. Außerdem André Meister vom Blog Netzpolitik. Hallo und guten Abend.
Uhu.
Und Kirsten Fiedler von EDRI, einer
Hallo.
Advocacy Gruppe. Gibt es auch ein deutsches Wort für eigentlich?
Bürgerrechtsorganisation?
Eine Bürgerrechtsorganisation in Brüssel. Drei Leute versorgen dort das gesamte Europäische Parlament. Wir haben heute geredet über Clean IT und über die Art und Weise, wie in Europa Sicherheitspolitik gemacht wird. Ich möchte jetzt gerne sozusagen noch eine kurze Frage stellen. Wir haben also sozusagen schon darüber geredet, was dieses Projekt war, woher der Gedanke kommt, dass sowas immer wieder passiert. Und die einzige Frage ist jetzt, wie handeln wir das in Zukunft? Kirsten, erstmal nach Brüssel, was sind denn so die konkreten Pläne? Was steht denn als nächstes an in dieser Richtung? Oder ist jetzt mit Clean IT endlich alles gegessen und wir haben unsere Ruhe?
Ja, schön wär's. Dann könnte ich einpacken und nach Hause gehen. Also ja, wie gesagt, also Clean IT ist ja nur ein einziges Symptom eines allgemeinen Trends und im Moment gibt es noch andere Projekte, wie zum Beispiel die CEO Coalition, wo es um Kinder- und Jugendschutz geht. Und da machen auch alle möglichen Unternehmen mit, unter anderem Microsoft, Google, Facebook und so weiter. Und die haben sich in Arbeitsgruppen unterteilt. Und zwar hat Microsoft die Arbeitsgruppe Notice and Takedown inne. Facebook hat den Vorsitz der Arbeitsgruppe Datenschutz.
What?
Und,
könntest du das, warte. Ich hätte das gerne nochmal langsam. Facebook hat den Vorsitz in einer Arbeitsgruppe, in der es um Datenschutz geht.
Datenschutz, genau.
Cool.
Okay. Und aber das wirklich Lustige, also eher gesagt Traurige in der letzten Zeit waren die Diskussionen in der Arbeitsgruppe Notice and Takedown. Und da ging es auch um alle möglichen freiwilligen Maßnahmen, die Unternehmen durchführen sollten. Und unter anderem hat Microsoft da halt enthusiastisch für die firmeneigene Foto-DNA-Software geworben.
Und, was kann die?
Das Ding soll irgendwie Bilder analysieren und kann dann, also das ist quasi ein Upload-Filter wie Content-ID. Analysiert Bilder, die Missbrauch darstellen, selbst wenn die geschnitten oder verzerrt wurden.
Juhu.
Und dann soll das halt die weitere Uploads verhindern.
Dann habt ihr also auf jeden Fall genug zu tun. Jetzt sitzt möglicherweise da jemand vor seinem neuartigen Rundfunkempfangsgerät und denkt sich so, die armen drei Leute in Brüssel machen die Arbeit ganz alleine. Was kann ich tun?
Also was die Leute tun können, ist sich weiterhin informieren. Also wir veröffentlichen ziemlich viel auf der EDRI-Webseite. Oder auf öffentliche Konsultationen der EU-Kommission antworten oder halt ja den ganzen tollen Organisationen, die die Arbeit machen, ein bisschen Geld zukommen zu lassen.
Was war das gerade das Vorletzte, was du gesagt hast? Öffentliche Konsultationen, was genau ist das?
Also bevor die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vorlegt, startet sie normalerweise öffentliche Konsultationen. Da kann dann jeder darauf antworten. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass auch Bürgerinnen und Bürger und alle möglichen Bürgerrechtsorganisationen das auch machen, weil sonst antwortet halt nur die Industrie.
Ah ja, da kann man sich also sagen, selber mal einbringen. Quasi die Stimme des Bürgers, genau. Habt ihr gehört, Leute. Kirsten, dann vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja,
oder André hat er erhebt gerade.
Eine letzte Anmerkung hatte ich noch. Kirsten, seid doch nicht so bescheiden. Auch EDRI lebt von diesem komischen Geld, von dem die Leute schon mal gehört haben. Das ist echt wichtig. Wie gesagt, vor 2 Jahren war Joe leider noch alleine. Jetzt gibt's immerhin 3 Leute, aber auch das sind noch viel zu wenige, um die ganzen Sachen, die da in Brüssel und drumherum passieren, monitoren und begleiten zu können. Auf der Seite edri.org gibt's links einen Banner Spenden. Denn wie andere Organisationen auch, lebt und braucht auch EDRI Spenden von Leuten, die das für eine gute Sache halten, aber sich jetzt vielleicht nicht im Gestrüpp von Kommissionen, DGs und Parlamenten auskennen.
Also wenn euch das so kompliziert ist, bewerft die Leute einfach mit Geld.
Genau.
Kirsten, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Und viel Glück bei der Arbeit in Brüssel noch.
Ja, euch auch.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Ciao.
So, da hätten wir also in Brüssel einen Einblick hinter die Brüsseler Kulissen gehabt. Wie sieht es bei euch aus? André, du machst ja für Netzpolitik ganz viel. Wie macht ihr da sozusagen einfach weiter Berichterstattung? Wie ist das eigentlich? Macht ihr das da manchmal im Sinne von Vorausberichterstattung oder wartet ihr einfach, dass der nächste Skandal kommt und seid dann immer fleißig dabei? Also du hast ja jetzt irgendwie heute zum Beispiel noch so eine Rede transkribiert von irgendeinem EU-Politiker. Wird das so weiterlaufen?
Also Netzpolitik beobachtet natürlich schon seit Jahren und hat fest vor, das auch weiterhin zu tun, alle möglichen Themen, die rund um Politik und Internet in beide Richtungen zu tun haben. Wir können auch nicht immer voraussehen, was als nächstes aufpoppen wird. Wir sind da auf die Mitarbeit von eben Bündnisorganisationen vom Chaos Computer Club, aber auch EDRI, anderen Netzwerken, die wir so haben, angewiesen. Und manchmal passiert es auch andersrum, dass Leute auf uns zukommen und wir einen kleinen Scoop landen können mit einer Nachricht, die vorher noch niemand auf dem Schirm hatte.
Gibt es sozusagen konkret Verdacht, was in einem Monat unser Aufreger des Tages sein wird?
Drohnen.
Drohnen?
Ja, Drohnen kommen.
Wieso?
Na, Drohnen sind coole Spielzeuge und mit Drohnen kann man überwachen.
Aber gibt es da auch sozusagen aus EU per aus?
Das wird auf jeden Fall kommen. Okay. Also ich weiß nicht wer, aber irgendjemand wird dann mal den, keine Ahnung, wenn im Spiegel mal wieder oder in der Zeit so ein Artikel drüber ist und er findet ein Lokalpolitiker, dass es eine gute Idee ist und dann lässt er sich das erklären von seinem Neffen und dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da dann da die nächste große Kampagne
Mir drängt sich jetzt gerade förmlich die Frage auf, habt ihr, also ich sage mal jetzt, seid ihr so global, ihr Aktivisten, habt ihr so kleine Wetten, also Fußballfans haben ja so ein Tippspiel, habt ihr so Wetten am Laufen, so okay, das nächste alberne Gesetz, das vorgeschlagen wird?
Ja, also mit im Wohnzimmer sitzen wir und gucken dann, ob als nächstes wieder Nazis, Kinder, Pädophile oder Terroristen oder was wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird immer.
Ah, okay. Also es wird nicht gewettet sozusagen, welches schlimme Gesetz als nächstes kommt, sondern wie es begründet wird.
Ja.
Okay, dann hatten wir jetzt gerade Terroristen mit Clean IT. Was wird denn das nächste dann sein?
Muss man mal in den Turnus gucken. Ich habe eine Wette auf, dass demnächst wieder Kindesmissbrauch kommt.
Okay, gut. Werden wir dann an gegebener Stelle hier berichten. Wir schließen damit das Thema ab. Ist ja denn, ihr habt jetzt noch eine ganz dringende Frage. Dann hättet ihr jetzt auch noch Zeit, unter 0331 70 97 110 anzurufen. Haben aber noch so ein paar kleine, wie heißt das manchmal, Hausmeistereien für euch. Also der Club hat ein paar Daten, die am Start sind. Herr Erdgeist?
Genau, zu seinen Datenspuren, die in Dresden stattfinden. Und das ist am 13. und 14. Oktober. Und die Dresdner haben eigentlich seit Jahren ein ziemlich cooles Programm, was es sehr gut schafft, so Technik und Politik auf eine spannende Art und Weise zusammenzuführen in Form von Vorträgen und Workshops. Und das ist irgendwie auch eine total geil familiäre Atmosphäre. Und ich kann da zu den Datenspuren eigentlich immer nur...
Also wie das Chaosradio nur 2 Tage lang?
Ja, mit Hands, mit Anfassen.
Ah, mit Anfassen.
Ja, haben wir ja hier nicht...
Ich sehe dein leises Bedauern in der Stimme, aber gibt's noch mehr? Warte, du hattest, glaube ich, die Tage noch gar nicht gesagt.
Das ist doch, hatte ich 13. 14. Ah, ja. Oktober und auf datenspuren.de stehen eigentlich alle spannenden Informationen dazu.
Alright.
Ansonsten wollte, glaube ich. Nö, sonst habe ich hier nur Nachrichten.
Aha. Ja. Nachrichten. Gut, kommen wir zu den Nachrichten.
Der Datengarten in Berlin ist nämlich just heute parallel zu der Sendung, deswegen kann ich da leider nicht mehr drauf referenzieren. Da ist heute eine, ich glaube, Wikia Gruppe, die davon berichtet, wie sie Wikipedia maschinenlesbarer hinbekommt und finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt, den ich jetzt wegen des Chaos Radios gar nicht live mitmachen kann da.
Du Guter, unter aller Dank ist dir gewiss. Man kann aber dazu sagen, vielleicht der Datengarten ist so eine regelmäßige Veranstaltung, oder?
Inzwischen wieder regelmäßige Veranstaltung, ja.
Okay, kann man sich da irgendwo informieren an Stellen, die sozusagen
auf
gepflegt werden?
berlinccc.de, das ist ein Wiki und dort versuchen wir einigermaßen regelmäßig abzudaten, was bei uns im Club in der Marienstraße 11 in Mitte so abgeht.
Alles klar, könnt ihr mal gucken. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Ich habe hier also sozusagen ein paar Schlagzeilen. Ich werde die mal sozusagen vortragen und du sagst dann bitte, worum es genau geht. Hier steht zum Beispiel als erste Schlagzeile Sternchen 2767 Sternchen 3855 Raute.
Ja, wer einen Samsung Galaxy 3 hat, der hat gerade echt Freude, wenn er nämlich diesen MMI in sein Telefon eingibt, dann wird ein Factory Reset durchgeführt. Und das heißt, dass man dann so ziemlich alle Dateneinstellungen und so ziemlich alles wieder verliert, was man da auf seinem Telefon veranstaltet hat. Und das wirklich fiese ist, dass man diesen Vendor-implemented MMI sich auch von Remote ausführen lassen kann, indem man einfach auf der Webseite, die man besucht, einen Diff...
Hallo! Erdgeist.
Man kann auf eine Webseite gehen.
Ganz ruhig. Pack mir bitte einmal so, erklärst dann so, dass es alle verstehen.
Ich bin
Danke.
So doll aufgeregt, weil ich das so witzig finde. Man kann ähnlich wie früher die ersten Exploits für so Browser passiert sind, dass man bestimmte Dinge fernsteuern kann, wie zum Beispiel einen Kalkulator-Exe aufrufen. Wenn der Internet Explorer sich überlisten lässt, kann man dieses Telefon auch dazu bringen, diesen Factory Reset beim Besuch einer Webseite auszuführen.
Also ihr geht mit eurem Mobiltelefon auf eine Webseite und es macht Zonk und dann ist das Mobiltelefon wieder so, als ob ihr es gerade ganz frisch ausgepackt hättet. Das ist ja total großartig und da möchte ich nur mal sagen, apropos Internet Explorer. Was war da nochmal los? Niemand weiß es genau, der Internet Explorer hatte. Ich kam mir wirklich vor wie in der guten alten Zeit. Es gab mal wieder eine Sicherheitslücke im Internet Explorer. Früher kannte man das, da gab es das jeden Monat irgendwie. Und tatsächlich kam jetzt raus, der Internet Explorer 6, 7, 8, 9 und 10 hat eine Sicherheitslücke, die so schlimm ist, dass man auch der Besuch einer Webseite ausreicht, dass man komplett den Rechner übernehmen kann. Das fand ich ganz
ich
großartig.
Ich kenne halt niemanden mehr, der den Internet Explorer ernsthaft einsetzt.
Das und auch Monoxid.
Ja.
Entschuldigung, nur auf meinem Arbeitsrechner egal.
Der liest ja auch im Radio das Internet vor.
Was? Das würde ich niemals tun.
Doch, vorhin aus dem Chat.
Jetzt wird mir hier die Hörerbeteiligung noch vorgeworfen. Ich bin ein bisschen erschüttert. Nee, ich fand diese Meldung aber tatsächlich so spannend, weil in so Kreisen von Leuten, die so technikaffin sind, ja, da ist genau das die Reaktion so. Ach komm, mir Internet Explorer benutzt doch eh keiner mehr. Aber ich glaube tatsächlich, das ist tatsächlich auch noch gefährlich, wenn da so.
Dann
ist,
ruft weil, Mutti an, ja.
Genau, dann ruft Mutti an so. Oder der Arbeitsadmin, dem sagt man das und der guckt dich so an so. Ha? Also ich finde, so eine Nachricht sollte man trotzdem noch verfolgen. Dann habe ich hier etwas zu Kimball und dem Premierminister von Neuseeland. Was ist da passiert?
Eieiei. Kimball ist ja ein aus Deutschland ausgewanderter toller Hecht, der damals durch das Verpetzen seiner Kumpels hier und Verkaufen von raubkopierter Software ja sich einen doch ziemlich schlechten Namen gemacht hat. Und der hat ja Mega Upload aufgezogen und sich eine goldene Nase verdient. Und nachdem die Amerikaner in Neuseeland ein bisschen Druck gemacht haben, wurde er dort vom Geheimdienst eine Weile überwacht und illegal abgehört und dann in einer ziemlich martialischen Aktion auch festgenommen und für mehrere Tage eingesperrt. Und für das illegale Abhören hat sich heute der Premierminister von Neuseeland öffentlich entschuldigt bei ihm. Soweit ist es also gekommen, dass irgendwelche, möchte gern super Spezialhacker unsere Sympathie abbekommen müssen, weil sie in die Mühlen eines wild freidrehenden ehemaligen Rechtsstaats geraten sind.
Der arme Kimball. Na gut. So, da habe ich gehört, irgendwo wird Fallschirm legal.
Ja, Pfeilscheren für private Zwecke ist inzwischen in Portugal, nicht legal, aber der Staatsanwalt, der Generalstaatsanwalt hat wegen der Fülle von Fällen, die dort jetzt verhandelt werden sollen, einmal ein generelles Verfolgungsstopp für Filesharing auf privater Ebene verhangen. Das heißt also, dass das Massenabmahngeschäft wie in Deutschland in Portugal eigentlich gerade verboten wurde.
Besteht da Hoffnung, dass man es möglicherweise übernimmt?
Nein.
Oder?
Na, das wäre bestimmt schon mal noch eine tolle Sendung, wenn wir die nicht schon gemacht hätten.
Damn. So, dann gibt's eine Krypto-Party.
Ja, es gibt eine Krypto-Party, in der, wie heißt das? Evangelisten sind die Evangelien aufschreiben. Leute, die andere Leute zur Kryptographie bekehren wollen, sich zusammentreffen. Und ich soll auf die Krypto-Party hinweisen, aber jetzt nicht speziell auf die nächste in Berlin, weil die auch schon sehr überlaufen ist. Aber auf kryptoparty.org kann man sich in seiner Nähe das nächste Meeting da mal heraussuchen und dort einfach partizipieren, um sich vielleicht einen generellen Überblick über Alltagskryptographie, was man so an PGP benutzen kann, wie man in seinem Browser sich Zertifikate angucken soll, um diesen Überblick zu bekommen. Und ich war da noch nicht bei gewesen, aber Leute, denen ich vertraue, dass die da schon ein cleveres Händchen für Veranstaltungen haben, haben mir die empfohlen, dort darauf hinzuweisen.
Und falls ihr dennoch mal vorbeigucken wollt und noch einen kleinen Platz ergattern wollt, am 28. September ist das, glaube ich, in Berlin. Aber wie gesagt, CryptoParty.org. So, dann sind wir eigentlich durch, oder?
Ja.
Also, es ist jetzt 23.48 Uhr.
Ja, du hast einfach zu schnell geredet. Ich sag's dir nicht.
Ich hab überhaupt gar nichts gesagt.
Also, ich sehe da noch mindestens eins auf der Liste.
Und na, zwar bitte.
Open Plan B. Ein Open Data Projekt von befreundeten Aktivisten, die schon seit einer ganzen Weile mit Verkehrsunternehmen diskutieren, die auf riesigen Datenbergen sitzen, und zwar von ihren Fahrplänen und Haltestellen, Orten und allen möglichen Informationen dazu, die zwar überall aushängen, die es aber noch nicht wirklich digital für alle gibt. Jetzt hat gerade Google einen Deal mit der Deutschen Bahn gemacht, um in Google Maps zu integrieren, wenn man von Ort A nach Ort B im Routenplaner will, dass dann auch öffentliche Verkehrsmittel angezeigt werden. Nur leider hat nur Google diese Daten von der Deutschen Bahn bekommen, was ein Unding ist, weil die Deutsche Bahn war immer Staatsunternehmen, beziehungsweise der Staat hält immer noch die größten Anteile. Wir haben dafür bezahlt, wir wollen die Daten auch haben und vor allem wir können viel coolere Sachen damit machen, als die Deutsche Bahn das selber kann. Also ist Michael Kreil hingegangen, ein befreundeter Open-Data-Aktivist, hat die Windows Offline Fahrplan App oder irgend so ein Zeug aus von deren Webseite runtergeladen, wo der ganze Fahrplan in obskuren Datenformat drin war, hat das befreit, in ein normales Datenformat gemacht und hat das auf BitTorrent gestellt. Das heißt, die Fahrplandaten der Deutschen Bahn und einiger anderer Verkehrsunternehmen, unter anderem der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, VBB, sind jetzt auf BitTorrent frei für alle herunterladbar. Mehr Open Data für alle.
Aber das ist, dabei handelt es sich doch sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, eher um einen symbolischen Akt als um tatsächlich was Praktisches, oder?
Was? Also das ist doch irgendwie, die Datensätze in Offline zur Verfügung zu haben, ist doch Sahne. Also die ganze Zeit die Bahn queryen zu müssen und zu gucken und dass ihre Server dich dann nicht irgendwann filtern, sondern einfach das bei dir lokal selber mal nachzugucken, ob dir wirklich die Bahn immer die günstigste Verbindung raussucht oder ob man vielleicht noch bessere Ideen hat, wie man Routing wichten kann. Vielleicht, ich habe ein Fahrrad, wie komme ich denn am besten durch die Gegend? Also kleine, ziemlich coole Gadgets, die die Bahn dir nicht anbietet, kannst du endlich selber rechnen auf den Daten. Musst dann nicht durch deren hässliches, habe nicht genau verstanden, ob jetzt mit Friedrichstraße, S-Bahnhof Friedrichstraße oder ne, Friedrichstraße irgendwo draußen in Steglitz meinst. Ist doch viel, viel cooler, wenn man mit dem Datenmaterial selber spielen kann.
Ist das jetzt sozusagen, wurde das dann auch zum Anlass genommen, dass die Bahn dann sagt, naja gut, dann nehmt doch lieber unsere richtigen Daten? Oder ist das jetzt einfach nur dieses Ding, ist jetzt im Netz und das war es dann auch wieder?
Die Deutsche Bahn sperrt sich leider noch ein bisschen. Andere wie der VBB hier in Berlin und Brandenburg sind weiter und wollen tatsächlich demnächst ihre kompletten Fahrplandaten in einem offenen Format für alle zum Download unter einer freien Lizenz zur freien Verwendung zur Verfügung stellen. Irgendwie hat die Deutsche Bahn das noch nicht so ganz kapiert. Da sind halt, und da sind wir wieder bei dem Generationenproblem, noch viele Hindernisse und Ängste vor diesem Internet. Da könnte ja irgendjemand eine schlechte Deutsche Bahn Fahrplan-App machen, wie es zum Beispiel eine bestimmte schon ist. Ich glaube, die könnten alle nur noch besser werden. Wenn man die Kreativität der Masse da drauf loslässt, dann werden da auch tolle Sachen daraus erstehen.
Open Data.
Ich muss jetzt auch unbedingt mal das Internet vorlesen, weil da geht gerade durch den Chat noch, dass der Internet Explorer wird wohl noch von mindestens so 33% der Surfer verwendet. Ich weiß zwar nicht, wo das Zitat her ist, aber ich mag dieses Wort Surfer.
Wieso?
Da schwingt immer Silver Surfer mit, das, wie, keine Ahnung, bei mir dieses, so komisch verdrahtet.
Es gibt auch dieses schöne Lied. Surf, 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 surf.
Das ist das, was du mal am Ende der Sendung spielst?
Nee, das ist ein anderes. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für.
Noch ein anderes.
Ey Leute, ich bin wirklich ein bisschen erschüttert und gerade ein bisschen auch sprachlos. Sprach und ratlos.
Wieso? Des Internet Explorers wegen?
Nee, wegen der Zeit.
Ach so.
Aber glücklicherweise ist er für die, also 15 Jahre Chaos Radio und das ist noch nie passiert. Aber von dieser lustigen Creative Commons Musik habe ich tatsächlich noch einen kleinen Song dabei. Und da geht's, das kann man vielleicht auch auf die EU-Politik beziehen, um einen großen Fisch. Nee. Mrs. Winterbottom, der große Fisch, auch vom Free Music Sampler. Könnt euch gerne das ganze Ding runterladen. Wir kommen hier gleich zum Schluss, haben aber vorher noch eine wichtige Meldung für euch. Und zwar geht es darum, warum jetzt im Kieler Landtag wieder Schreibmaschinen in sind. Herr Erdgeist.
Das lag daran, dass der SSW-Fraktionsvorsitzende Lars Harms entrüstet feststellte, dass wir sind ein Parlament und keine WLAN-Party und im Handstreich Notebooks verboten hat. Und eine eher netzaffinere Partei als die SSW hat sich darüber dann ganz doll beschwert. Auf eine ziemlich lustige Art und Weise. Der Patrick Bayer hat dann sich an seinen Platz mit einer Schreibmaschine hingesetzt und gemeint, dass gut, wenn keine Notebooks dürfen, dann tippe ich halt analog. Das versteht ihr ja vielleicht noch eher.
So kann man es auch machen. Also damit schließen wir auch so Notebooks zu, ab ins Bett. Oder ihr bleibt dran und hört Flo Heiler im Punkrock Nightfly zu. Das Chaos Radio ist auf jeden Fall hier mit dabei. Wenn ihr noch Fragen oder Reaktionen dazu habt, chaosradio.de gibt es einen Blog. Könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben oder Mails an chaosradio@ccc.de oder chaosradio auf Twitter. Also das gibt's einfach überall. Ich habe nur noch eine Nachricht. Nee, zwei. Ich danke euch nämlich, Ilf, André und Erdgeist, dass ihr hier wart und das nochmal genauer erklärt habt. Und mein Name ist Markus Richter und ich bitte euch, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
Ein Podcast von fritz.de.